Das ist die Geschichte von den Olkis und dem Schrumpfpulver. Hilfe, die Olkis sind geschrumpft. Als Professor Brausewein ein besonders starkes Putzpulver entwickelt, ahnt er nicht, welch schreckliche Nebenwirkung es hat. Alles, was mit dem Pulver in Berührung kommt, wird klein geschrumpft. Eines Nachts erwischt es auch die Olkis. Als sie am Morgen aufwachen, sind sie zu Winzlingen geworden. Muffelfurzteufel, nun ist guter Rat teuer, denn der Besitzer des Flohzirkus wittert seine Chance auf ein großes Geschäft. Das erste Kapitel heißt »Schön ist es in Schmuddelfing«. Schmuddelfing war ein Städtchen, in dem es sich gut leben lässt. Die Schulkinder haben nette Lehrer und in der Eisdiele am Marktplatz gab es das beste Schokoeis der Welt. Besonders im Sommer kamen gern Touristen in die Stadt, denn die Luft war hier frisch und die Gegend besonders schön. Man traf viele gut gelaunte Leute, die einem freundlich guten Tag sagten. Sogar Herr Schnurrhahn, der Polizist, war immer freundlich. Manchmal pfiffen ihm die Schulkinder frech hinterher und riefen »Schnurrhahn, Knurrhahn«. Dann streckte er zum Spaß den Zeigefinger aus und rief »Hände hoch«, und alle Kinder rannten fröhlich kreischend davon. In Schmuddelfing waren die Straßen sauber und die Bäume am Straßenrand wurden regelmäßig geschnitten. Die Abfalltonnen wurden zuverlässig geleert, alle Leute trennten brav ihren Müll und den Sperrmüll brachten sie hinüber zur Schmuddelfinger Müllkippe. Eins der hübschesten Gebäude im Ort war das schmucke Rathaus des Bürgermeisters. Es sah immer frisch gestrichen aus und an den Fenstern hingen farbige Blumenkästen. »Ich möchte, dass sich alle bei uns wohlfühlen«, sagte der Bürgermeister immer. »Ich möchte ein gemütliches Schmuddelfing.« Am gemütlichsten aber war es drüben am Stadtrand auf dem müffeligen Mühlberg. Dort wohnte die Olchi-Familie. Heute nahm Olchi-Papa mal wieder sein tägliches Müllbad. Er räkelte sich entspannt in der rostigen Badewanne und sagte, »Muffelwind und Hühnerbein, kann das Leben schöner sein?« Als er gähnte, stürzten 5 Mücken in die Wanne, denn Olchi-Papas Mundgeruch wirkte wie ein Betäubungsmittel. Neben ihm döste Olchi-Opa auf einer gammeligen Matratze. Er ließ ein paar Flöhe auf seinem Arm herumhüpfen und versuchte, ihnen Kunststücke beizubringen. Das war nicht einfach, denn die Flöhe waren lang nicht so gelehrig wie all die Mäuse und Ratten, die er dressiert hatte. Olchi-Oma hockte auf einer Obstkiste neben der Höhle und fütterte das Olchi-Baby mit kleingeschnittenen Plastiktüten. Und Olchi-Mama kochte gerade das Essen. Sie rührte mit beiden Armen in einem tiefen Topf herum und sang, »Die Suppe muss schön kräftig sein, ich tu noch ein paar Gräten rein. Und eine Prise Sägemehl, beim Kochen braucht man viel Gefühl.« »Wann bist du endlich fertig?« riefen die Kinder. »Wir haben allerkrötigsten Kohldampf.« Sie standen in einer Matschpfütze und zerlegten ein altes Fahrrad in seine Einzelteile. »Kannst du uns aus den Fahrradspeichen Spaghetti machen?« fragte das Olchi-Kind. »Gute Idee«, meinte Mama. »Werft sie einfach in die Suppe.« Die Olchis aßen solche seltsamen Dinge gern. Fahrradspeichen konnten sie ganz leicht verdrücken. Auch Dosen, Flaschen, Schuhe und Ziegelsteine waren kein Problem und sie bekamen nie satt davon. Würden nie satt davon und sie bekamen nie Bauchweh. Nur frische Sachen und Süßkram waren nichts für sie. Sowas schmeckte ihnen nicht und außerdem bekamen sie davon überall bunte Flecken. Am liebsten mochten sie alles, was stinkig, faulig und vergammelt war. Überhaupt waren die Olchis sehr merkwürdige Geschöpfe. Mit ihren drei Hörhörnern hörten sie die Ameisen husten und die Regenwürmer schmatzen. Und mit dem mittleren Hörhorn konnten sie alle Sprachen der Welt verstehen. Ihre grüne Haut fühlte sich an wie Tintenfisch und ihre Haare waren hart wie Draht. Mit ihren eisenharten Muskeln waren sie so bärenstark, dass schon die Olchi-Kinder schwere Autoreifen weit über den Mühlberg schleudern konnten. Die Olchis liebten Regenwetter, hüpften gerne im Matsch herum und wuschen sich nie. Dafür rülpsten und pupsten sie, dass es eine Freude war. Wann immer es ihnen in den Sinn kam, feierten sie Gefurztag. Besonders Olchi Oma liebte Gefurztage über alles und sie feierte manchmal dreimal in der Woche. Alle Olchis erreichten ein hohes Alter. Ob das an ihrer ungewöhnlichen Ernährung lag? Olchi Opa hatte bereits 985 Jahre auf dem Buckel und war immer noch topfit. Die beiden Olchi-Kinder waren Zwillinge. Sie waren 45 Jahre alt und das Olchi-Baby war 12. Inzwischen war die Olchi-Familie ziemlich bekannt in der Gegend. Oft kamen sogar Touristen nach Schmudelfing, um einen neugierigen Blick auf die kleinen Stinkerlinge zu werfen. Es war auch wirklich schön zu sehen, wie zufrieden und entspannt diese Olchis wirkten. Sie waren eben eine glückliche Familie, hielten zusammen wie Pech und Schwefel, und wenn es doch mal Streit gab, dann dauerte er bestimmt nur so lange wie ein kurzer Furz. Die Schmuddelfinger hatten sich längst an die müffelnden Olchis gewöhnt und viele waren sogar stolz auf ihre olchige Attraktion. Alle mochten diese friedlichen Stinkerlinge. Alle? Naja, fast alle. Das nächste Kapitel heißt Kampf gegen den Schmutz. Auf der anderen Seite von Schmuddelfing stand ein kanariengelbes Häuschen. Ein frisch gestrichener Zaun schützte den gepflegten Vorgarten vor Hunden und anderen unerwünschten Eindringlingen. Der Rasen im Garten war stets kurz geschnitten und sauber. Löwenzahn oder Gänseblümchen hatten hier keine Chance zu überleben. Dafür sorgten die beiden Bewohnerinnen des Hauses, Lydia und Yvonne. Ganz allein lebten die Schwestern hier. Sie waren nicht mehr die Jüngsten, aber noch gut in Form und ihr dichtes Haar war stets ordentlich frisiert. Besonders Lydia, die Jüngere der beiden, sah eigentlich ganz nett aus. Ihre lockigen Haare waren dicht wie Putzwolle und ihre blauen Augen funkelten hell und klar wie Eiswürfel. Ihr rundes Gesicht sah freundlich aus und wenn sie lächelte, bekamen ihre rosigen Wangen lustige Grübchen. Doch die Schwestern waren berüchtigt in Schmuddelfing und viele Einwohner tuschelten heimlich über sie. Denn meistens sah man die beiden in grauen Arbeitsschürzen herumwerkeln, stets bewaffnet mit Schruppern, Eimern, Besen, Wischlappen und Putzmitteln. Ordnung und Sauberkeit waren für Yvonne und Lydia das Allerwichtigste im Leben. Sie führten einen ständigen Kampf gegen alle Arten von Flecken und Hausstaub, Keimen und Schmutz. Tja, die beiden waren wirklich etwas Besonderes. Und so waren sie in Schmuddelfing als die zwei Putzhexen bekannt. Man könnte sagen, sie waren das genaue Gegenteil von den Olchis. Heute hatten sie schon frühmorgens ihre Fenster geputzt und den Gehweg gründlich gefegt. Sogar die leere Abfalltonne hatten sie mit warmem Wasser gereinigt, damit sie auch innen blitzsauber war. Und jetzt standen sie auf Klappleitern auf dem Gehweg vor ihrem Haus und schrubbten auch noch eifrig die Baumstämme am Straßenrand. »Das ist ja lustig«, dachte sich Frau Gammel, die gerade ihren kleinen Timmy in den Kindergarten brachte. Sie musste kichern, als sie die beiden Frauen da oben auf ihren Leitern stehen sah. Dass jemand Bäume putzte, hatte sie noch nie gesehen. »Guten Morgen«, grüßte sie freundlich. »Na, Sie sind aber heute fleißig.« Yvonne rief missmutig von ihrer Leiter. »Irgendjemand muss ja schließlich für Ordnung sorgen, oder?« »Kümmert sich ja sonst keiner um sowas«, meinte Lydia und tauchte ihren Schrupper tief in den Wassereimer. Frau Gammel sagte lachend, »Wenn Sie möchten, können Sie später bei uns das Treppenhaus putzen. Timmy hat heute früh überall Blumenerde verstreut.« Yvonne schüttelte verständnislos den Kopf. »Tja, selber schuld, wenn man sich so kleine Kinder anschafft. Die machen doch immer nur Dreck, das weiß man doch.« »Ach, lass doch, Yvonne«, sagte Lydia auf der Leiter leise zu ihrer Schwester. »Sie wollte doch nur nett sein.« »Schönen Tag noch«, murmelte Frau Gammel, dann auch verärgert und ging schnell weiter. Sie dachte, »Mit euch kann man ja direkt Mitleid bekommen. Wer von so einem Putzfimmel geplagt ist, dem ist nicht mehr zu helfen.« Kaum war Frau Gammel weg, lief auch noch der Bürgermeister am Haus der Putzhexen vorbei. Er war auf dem Weg ins Rathaus, wo wie immer jede Menge Arbeit auf ihn wartete. »Herr Bürgermeister«, rief ihm Yvonne zu, »gut, dass wir Sie sehen.« Sie stieg schnell von ihrer Leiter und stellte den Schrupper ab. »Wir müssen mit Ihnen reden.« »Schon wieder«, brummte der Bürgermeister und schaute auf seine Armbanduhr, »ich habe leider wenig Zeit.« Schon ein paar Mal waren Yvonne und Lydia bei ihm im Rathaus aufgetaucht. Und jedes Mal waren diese Besuche höchst unerfreulich gewesen. »Dann nehmen Sie sich die Zeit«, rief Lydia. Auch sie war von der Leiter geklettert. »Es geht schließlich um eine wichtige Sache.« »Was ist es denn diesmal?« Der Bürgermeister runzelte die Stirn. »Es geht doch nicht schon wieder um die Olchis, oder?« »Doch«, rief Yvonne, »genau um die geht es. Diese Olchis sind eine Schande. Wann werden Sie diese schreckliche Müllkippe endlich entfernen lassen? Haben Sie inzwischen darüber nachgedacht?« Sie machte ein grimmiges Gesicht und fuchtelte den Bürgermeister mit ihrem Zeigefinger vor der Nase herum. Der Bürgermeister mochte es nicht, wenn man ihm vor der Nase herumfuchtelte. Und diese zwei Putzhexen mit ihrem Sauberkeitsfimmel gingen ihm gehörig auf die Nerven. »Ja, ja, schon recht«, brummte er. »Aber der olchige Müllberg ist doch ganz am anderen Ende der Stadt. Den können Sie von Ihrem Haus aus gar nicht sehen. Warum stört er Sie also?« »Na ja, er stört uns eben«, sagte Lydia vorsichtig. »Und wie er uns stört! Er stört uns sogar ganz außerordentlich. Schmuddelfing ist ein sauberer Ort«, rief Yvonne. Und in einen sauberen Ort gehört nun mal kein stinkender Müllberg. Und diese komischen Olchis schon zweimal nicht. Da muss man sich ja schämen. Ach was, sie sind eben nur ein wenig anders als wir, meinte der Bürgermeister. Es sind friedliche Zeitgenossen und sie tun keinem Menschen etwas zuleide. Wir sollten sie also in Ruhe lassen. Aber sie gehören nun mal nicht hierher, wiederholte Yvonne. Sie stinken und sie essen Müll. Sowas tut kein anständiger Mensch. Olche sind doch auch keine Menschen, versuchte es der Bürgermeister noch einmal. Doch Yvonne schüttelte sich. Sie sind mir ein Graus. Ich mag gar nicht an sie denken. Dann tun sie das auch nicht. Der Bürgermeister lachte und zuckte mit den Achseln. Es tut mir leid, dass ich ihnen dann nicht weiterhelfen kann. Aber ein Olche hat ein Recht, so zu leben, wie er es gern hätte. Und dazu braucht er nun mal seinen Müll. Sie sollte mal darüber nachdenken. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag. Putzen Sie schön weiter. Auf Wiedersehen. Und weg war er. Unmöglich, der Mann, sagte Yvonne. Und sowas nennt sich Bürgermeister. Irgendwann werden wir ihn bestimmt überzeugen, meint Lydia versöhnlich. Am Ende wird das Gute siegen. Für Lydia und Yvonne war das Gute immer die Sauberkeit. Und den Kampf gegen die Olchis hatten sie noch längst nicht aufgegeben. Das dritte Olchi-Kapitel, der Brief. Als sie mit ihrer Putzerei fertig waren, setzten sich Yvonne und Lydia in ihre blitzsaubere Stube. Nun konnten sie sich endlich um ihr gemeinsames Hobby kümmern. Das zweitwichtigste in ihrem Leben waren nämlich die Gewinnspiele. Ständig nahmen sie an allen möglichen Lotterien teil, lösten alle Preisausschreiben und Kreuzworträtsel, die ihnen in die Finger kamen und bei denen es etwas zu gewinnen gab. Auf ihrem Tisch stapeln sich jede Menge Zeitschriften, die sie alle nach Preisrätseln durchblätterten. Und tatsächlich hatten sie im Lauf der Zeit schon eine ganze Menge Preise eingeheimst. Eine Reise zum Schloss Neuschwanstein, eine Schlittenfahrt im Bayerischen Wald und zwei Konzertkarten für die Hamburger Elbphilharmonie. Aber alle diese Dinge, sogar die teuren Konzertkarten, hatten sie einfach verfallen lassen. Lydia wäre wohl gern einmal nach Hamburg gefahren. Doch das Konzert war in der Woche, in der es Zeit war, alle Teppiche und Gardinen im Haus zu reinigen. Und so hatte Yvonne darauf bestanden, daheim zu bleiben. Richtig gefreut hatten sich die beiden aber über die neue Heizdecke und die drei Kaffeemaschinen. Sie hatten auch 4 Radios gewonnen, 3 Pfeffermühlen und 5 elektrische Zahnbürsten. Aber das Beste waren ihre 3 Staubsauger mit einem riesigen Vorrat an Staubbeuteln. Diese Staubbeutel reichten mindestens 3 Jahre lang, das hatte Lydia genau ausgerechnet. Und wie die beiden da so schön bei ihren Kreuzworträtseln saßen, klingelte es an der Haustüre. Sicher ist es der Postbote, meinte Lydia. Er kommt aber mal wieder spät heute, meckerte Yvonne. Geh und mach ihm auf. Lydia ging zur Tür und der Postbote erreichte ihr einen Umschlag. Es war der Brief einer Lotteriegesellschaft. Lydia hatte sofort ein gutes Gefühl, als sie mit zitternden Händen das Kuvert öffnete. Yvonne, rief sie laut und wedelte mit dem Brief in der Luft herum, als wäre es ein Staubtuch. Sieh nur, wir haben etwas gewonnen. Was ist es denn diesmal? Fragte ihre Schwester. Noch ein Staubsauger? Setz dich hin und lies, sagte Lydia und steckte ihr den Brief entgegen. Yvonne setzte ihre Brille auf und bekam ganz runde Augen, als sie gelesen hatte. Ach du meine Güte, sagte sie. Kann denn das wahr sein? Kneif mich bitte mal. Lydia strahlte sie an. Etwas Unglaubliches war geschehen. Die Schwestern hatten mehr Geld gewonnen, als sie je im Leben besessen hatten. Sie setzten sich aufs Sofa und überlegten, was sie mit dem Gewinn anfangen sollten. Im Grunde hatten sie keine großen Wünsche. Sie lebten gern bescheiden und hatten alles, was sie brauchten. Vielleicht sollten wir uns eine Putzfrau leisten, meinte Lydia. Quatsch, sagte Yvonne. Putzfrauen arbeiten nicht immer ordentlich. Das können wir selber doch viel besser. Sie überlegten und überlegten und kamen zu keinem rechten Ergebnis. Yvonne holte schließlich die Flasche mit dem Eierlikör aus dem Schrank, denn zur Feier des Tages wollten sie sich ein Gläschen genehmigen. Und als sie die Gläser zum dritten Mal geleert hatten, kam ihnen endlich eine ganz wunderbare Idee. Das vierte Olchi-Kapitel. Es heißt Aktion Wunderpulver. Gleich am nächsten Morgen machten Lydia und Yvonne sich auf den Weg nach Gammelsberg. Gammelsberg war die nächstgrößere Stadt, ganz in der Nähe von Schmuddelfing. Und dort am Bahnhof, ganz hinten bei den Abstellgleisen, wohnte Professor Bruno Brausewein, der berühmte Erfinder. In einem alten Eisenbahnwaggon hatte er sich seine Erfinderwerkstatt eingerichtet. Sein Labor war mit den modernsten Geräten ausgestattet, aber von außen sah es ziemlich vergammelt aus. Da rostete jede Menge Altmetall vor sich hin. Ein Moped ohne Räder, ein kaputter Automotor und eine alte Schiffsschraube lagen vor dem Eingang herum und auf dem Dach des Waggons standen zwei Blumenkübel, in denen das Unkraut wucherte. »Er könnte ruhig mal aufräumen«, meinte Yvonne und klopfte an die Tür. »Momentchen noch«, hörten sie den Professor rufen. Sie warteten eine Weile und lauschten. Drinnen hörte man es zischen und rumpeln. »Explodiert da jetzt was?«, fragte Lydia besorgt und trat vorsichtshalber einen Schritt zurück. »Sicher arbeitet er an einer Erfindung«, meinte Yvonne. Durchs Fenster konnten sie nicht sehen, denn die fleckigen Jalousien waren alle heruntergelassen. »Die könnte er auch mal abwischen«, murmelte Yvonne und kniff prüfend die Augen zu. Endlich hörten sie die Stimme von Brausewein. »Reinkommen, alles okay!« Etwas zögerlich öffneten die Schwestern die Tür. Ein beißender Geruch nach verbranntem Gummi lag in der Luft. »Lassen Sie die Tür offen, damit der Gestank abzieht«, rief Brausewein, »und hab keine Angst. Ich hab nur gerade meine Stiefel getestet.« »Ihre Stiefel?«, fragte Yvonne, und sie sahen, dass der Professor merkwürdig klobige Schuhe an den Füßen hatte, die aussahen wie viel zu große Skistiefel. »Es sind Schwebstuhe, Schuhe, um genau zu sein«, erklärte ihnen Brausewein. »Sie funktionieren ähnlich wie Luftkissenboote. Leider machen sie noch ein bisschen viel Lärm und dampfen etwas unangenehm.« »Das kann man wohl sagen«, murmelte Lydia und unterdrückte einen Hustenreiz. »Und damit kann man herumschweben«, sagte der Professor und lächelte. »Wenn's dann mal funktioniert, ist eben alles noch in der Entwicklungsphase.« »Ist sowas nicht gefährlich?«, fragte Lydia und rieb sich die Augen, die von dem beißenden Qualm zu Tränen begannen. »Momentchen, gleich ist es besser«, sagte Brausewein und schaltete die Abluftschraube ein, die über dem Labortisch an der Decke hing. »Was kann ich für Sie tun, meine Damen?« Er blickte sie erwartungsvoll an. »Sie haben einen Auftrag für Sie.« »Wir möchten, dass sie für uns ein Putzmittel erfinden. Der Erfinder runzelte die Stirn. Aber Putzmittel sind doch längst erfunden. Die gibt's wie Sand am Meer. Lydia schüttelte den Kopf. Es soll eben etwas ganz Besonderes sein. Wir denken an ein hochwirksames Superputzmittel. Und Yvonne fügte hinzu. Am besten wäre da vielleicht ein Pulver. Ein super Schmutzfresserpulver, verstehen Sie? Brausewein rieb sich nachdenklich das Kinn. Ja, ich verstehe. Sie hätten gern so eine Art Wundermittel. Ein Pulver, das Flecken völlig mühelos verschwinden lässt. Ganz genau, sagte Yvonne. Kein Schrubben mehr, kein Wischen mehr, kein Scheuen und Polieren. Einfach nur mit dem super Pulver bestreuen und alles ist blitzeblank. Blitzeblank von Zauberhand, rief Lydia. Das wäre unser Traum. So, so, murmelte Brausewein. Ihr Traum wäre das also. Er nahm die Brille ab, wischte sie an einem fleckigen Kittel sauber und räusperte sich. Das wird nicht einfach sein, sagte er nachdenklich. Solche Träume sind nicht billig. Yvonne lächelte. Was es kostet, ist uns egal. Wir haben in der Lotterie gewonnen. Eine ganze Menge sogar, fügte Lydia hinzu. Erfreut zog Brausewein die Augenbrauen hoch. Na, das hört sich schon besser an. Wenn das so ist, will ich mich mal gleich an die Arbeit machen. Meine Schwebschuhe können warten. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Wir sind sicher, Sie schaffen das, sagte Lydia. Machen Sie unseren Traum wahr, rief Yvonne. Erfinden Sie ein Wunderputzpulver. Sie nahm Brauseweins Hand und schüttelte sie kräftig. Vor der Türe hörte man ein kurzes Kläffen. Oh, da kommt Felix, sagte der Professor. Herein mit dir, mein Lieber. Wo hast du dich wieder nur rumgetrieben? Ein struppiger kleiner Hund kam wedelnd ins Labor. Er lief zielstrebig in die Ecke und legte sich auf seine Decke. Sie haben einen Hund? Fragte Yvonne und verzog das Gesicht. Macht so ein Tier nicht schrecklich viel Schmutz? Und, Lydia fragte, haart er sehr? Solche Hunde haaren doch, oder? Ach was! Brausewein lachte. Ich habe ihn aus dem Tierheim. Er ist ein sehr lieber Hund. Wissen Sie, ich bin den ganzen Tag allein hier. Und da ist ein wenig Gesellschaft manchmal ganz angenehm. Verstehe. Dann gehen wir jetzt besser und lassen Sie weiterarbeiten. Lydia hat nämlich eine schreckliche Hundehaarallergie, erklärt Yvonne. Sie verabschieden sich schnell. Melden Sie sich, wenn Sie das erste Ergebnis haben, sagte Lydia. Und beeilen Sie sich. Wir sind schon ganz ungeduldig. Aktion Wunderpulver, rief Yvonne im Hinausgehen. Scheuen Sie keine Kosten und Mühen. Tun Sie Ihr Bestes, Herr Professor. Keine Sorge, murmelte Brausewein und rieb sich die Hände. Ich habe ein gutes Gefühl, ein sehr gutes sogar. Normalerweise konnte er sich auf sein Gefühl immer verlassen. Doch in diesem Fall täuschte er sich gewaltig. Das sechste Olchi-Kapitel. Auf nach Gammelsberg. Auch die Olchis auf ihrer Müllkippe hatten ein gutes Gefühl. Aber das lag an Olchi-Mamas wunderbare Stinkerbrühe mit den Fahrradspeichen-Spaghetti. Das Essen hatte mal wieder knötig geschmeckt und am besten war die Nachspeise gewesen. Glühbirnenkompott auf feuchter Teerpappe mit einem Spritzer Fahrradöl. Nach dem Essen soll man ruhen oder etwas anderes tun, sagte Olchi Papa und rülpste, dass seine Hörhörner wackelten. Ich leg mich mal ein bisschen in die Kiste. Ich nicht, meinte Olchi Opa. Ich mach meine Turnübungen. Er lief zu einer alten Waschmaschine, die in einer Pfütze vor sich hingammelte, packte sie mit beiden Händen und stemmte sie hoch wie eine Hantel. Olchi Oma schüttelte ungläubig den Kopf. »Muffelfurzteufel, was soll denn dieser Unsinn?« »Schau gut zu«, rief Olchi Opa. »Ich bin körperlich auf höchstem Niveau.« Immer wieder stemmte er die schwere Waschmaschine in die Luft, und man hörte ihn dabei mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5. »Muffelfurzteufel, was ist nur in ihn gefahren?« meinte Olchi Oma. »Sowas hat er doch früher nie gemacht.« Olchi Mama lächelte. »Er muss uns zeigen, dass er das noch kann«, meinte sie. »Offenbar ist er in einer Art Krise. Das gibt sich schon bald wieder.« »Hoffen wir's«, sagte Olchi Oma. »209, 210, 211«, hörten sie Olchi Opa zählen. Dann hatte er endlich genug und ließ die Waschmaschine wieder in die Pfütze plumpsen. »Nicht schlecht, was?« rief er stolz. »Ich möchte wetten, dass Olchi Papa höchstens 188 Stück schaffen würde.« Olchi Oma rollte mit den Augen. »Du bist krötig stark, mein Olchigster«, sagte sie. »Aber willst du nicht lieber etwas Sinnvolles tun? Warum dressierst du nicht wieder deine Flöhe?« »Die Flöhe gehen mir auf die Nerven«, brummte Olchi Opa. »Diese Viecher sind so dumm wie Fischgräten. Die kann man nicht dressieren.« »Natürlich kann man das«, meinte Olchi Mama. »Auf dem Gammelsberger Jahrmarkt treten dressierte Flöhe sogar im Zirkus auf.« »In welchem Zirkus denn?« fragten die Olchi-Kinder. »Denn Zirkus?« machte sie immer neugierig. Olchi Mama erzählte ihnen, was sie gehört hatte, dass drüben im Gammelsberg gerade ein Jahrmarkt war, mit Karussells und einem Riesenrad und mit einem Flohzirkus, in dem dressierte Flöhe ihre Kunststücke zeigten. »Krötig«, riefen die Olchi-Kinder, »das wollen wir unbedingt sehen. Wir fliegen nach Gammelsberg.« »Seid aber zum Abendessen wieder zurück«, sagte Olchi Mama. »Es gibt überbackene Holzwürfel.« Die Olchi-Kinder holten ihren Drachen aus der Garage, tankten ihn auf mit einem Eimer Schmuddelbrühe, und dann ging's auch schon los. Feuerstuhl knatterte über die Hausdächer von Schmuddelfing, und die Olchi-Kinder lenkten ihn in Richtung Gammelsberg. Am Stadtrand sahen sie unter sich das Haus der Putzhexen. Lydia und Yvonne fegten schon wieder den Gehsteig vor ihrem Haus. Die Olchi-Kinder erschauderten. »Sieh dir das an«, rief das eine Olchi-Kind und rümpfte die Knubbelnase. »Ist das nicht total gruselig?« Putzen und Sauberkeit war für die Olchis naturgemäß ein Graus und fast noch schlimmer als Parfümgeruch. Die Putzhexen hatten jetzt gerade den knatternden Olchidrachen entdeckt. Yvonne drohte mit dem Besen und kreischte. »Verschwindet, ihr grässlichen Stinkerlinge! Ihr habt hier nichts zu suchen!« Auch Lydia warf den Olchikindern misstrauische Blicke zu. »Was haben Sie nur gegen uns?« fragte das eine Olchi-Kind. »Du weißt doch, dass Sie uns nicht mögen«, sagte das andere Olchi-Kind. »Das war schon immer so.« Auch Feuerstuhl wusste das anscheinend, denn er ließ ein paar kräftige Stinkerwolken aus seinem Auspuff fahren und knatterte so knapp über die Köpfe der Putzhexen hinweg, dass sie sich duckten und erschrocken aufkreischten. »Das werdet ihr bereuen«, schrie Yvonne. Doch das hörten die Olchi-Kinder nicht mehr, denn der Feuerstuhl war bereits übers Hausdach hinweggezischt und nahm Kurs auf Gammelsberg. Das nächste Kapitel, der Olchis heißt Brausewein hat keine Zeit. In Gammelsberg angekommen, machten die Olchi-Kinder einen kleinen Abstecher zu Brauseweins Erfinderlabor. Der Professor war ein guter Freund von ihnen, und jetzt, wo sie schon mal hier waren, wollte er sie doch noch unbedingt sehen. Feuerstuhl landete sanft neben Brauseweins Wagon. Ohne anzuklopfen, traten die Olchi-Kinder ein. Auch Feuerstuhl streckte kurz seinen dicken Kopf durch die Tür, aber sofort begann Brauseweins kleiner Hund zu kläffen. »Ruhig, Felix«, rief Brausewein, »das sind doch nur die Olchis.« Felix schaute zu Feuerstuhl hinüber und hörte auf zu bellen. Er legte den Kopf schief und begann heftig mit dem Schwanz zu wedeln. Der Olchidrache blickte ihn mit großen Augen an und ließ eine kleine gelbe Stinkerwolke aus den Nüstern fahren. Auch das war ein gutes Zeichen. Anscheinend mochten sich die beiden. Brausewein war über sein Mikroskop gebeugt und schaute nur kurz auf, als die Olchi-Kinder eintraten. »Hab leider wenig Zeit«, sagte er, »viel zu tun.« »Wir wollen zum Jahrmarkt uns den Flohzirkus ansehen«, sagte das eine Olchi-Kind. »Wie schön«, brummte Brausewein und träufelte mit einer Pipette einen winzigen Tropfen Flüssigkeit auf die kleine Glasplatte unter seinem Mikroskop. Die Olchi-Kinder schauten sich neugierig um. »Was machst du gerade?« »Ein neuer Auftrag«, murmelte Brausewein, »muss ein Putzmittel erfinden.« »Ein Putzmittel?« riefen die Olchi-Kinder erschrocken. »Beim Läuserich, muss das unbedingt sein?« Brausewein sah kurz hoch und zuckte mit den Achseln. »Ja, ich weiß, sowas gefällt euch nicht.« »Wanziger Läuserich, natürlich nicht«, rief das eine Olchi-Kind. »Wieso tust du das? Putzen ist das Allerschlimmste. Es ist total ungesund.« »Mit meinem neuen Putzmittel kann ich richtig viel Geld verdienen«, versuchte Brausewein entschuldigend zu erklären. »Für Geld tust du wohl alles«, rief das andere Olchi-Kind und schüttelte sich. Dass er ausgerechnet ein Putzmittel erfinden wollte, ging ihnen nicht in den Kopf. Brauseweins Miene hatte sich verfinstert. »Was redet ihr denn da?« brummte er verärgert. »Sowas versteht ihr nicht. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten und lasst mich nun weiterarbeiten.« »Schleimeschwand, Schlamm und Käsefuß«, sagte das eine Olchi-Kind. »Du könntest doch auch irgendetwas Nettes erfinden, oder? Irgendwas Lustiges vielleicht? Oder ein Verschmutzungsmittel?« »Ja, danke für den Tipp«, brummte Brausewein. »Aber jetzt lass mich weiterarbeiten. Besuch mich ein anderes Mal.« Er winkte kurz mit der Hand und beugte sich wieder über sein Mikroskop. »Beim Hühnerich«, sagte das eine Olchi-Kind beim Hinausgehen, »ausgerechnet ein Putzmittel. Ich glaube es nicht. Was Menschen für Geld alles machten, war immer wieder erstaunlich. Für die Olchis war Geld total unwichtig, denn auf ihrer Müllkippe hatten sie alles, was sie brauchten.« Felix hatte es sich inzwischen draußen neben Feuerstuhl gemütlich gemacht. Er schmiegte sich an die warme Drachenschnauze und der Olchidrache schnaubte zufrieden und blinzelte ihn liebevoll an. »Komm jetzt, Feuerstühlchen«, sagte das eine Olchi-Kind. »Es tut mir leid, aber wir müssen weiter. Der Professor hat heute keine Zeit für uns.« Der Drache knurrte. Er mochte sich kaum von Felix losreißen. Als er gestartet war, kreiste er noch ein paar Mal über Brauseweins Wagon und warf dem kleinen Felix sehnsüchtige Blicke zu. »Was ist los mit dir, Feuerstühlchen?« wunderte sich das eine Olchi-Kind. »Hast du dich etwa mal wieder verliebt?« Das andere Olchekind lachte. Muffelfurzteufel! Er hat eben einen neuen Freund gefunden. Ist doch schön für ihn. Das siebte Olchi-Kapitel heißt Im Flohzirkus. Den Gammelsberger Jahrmarkt fanden die Olchi-Kinder sofort. Schon von Weitem erkannten sie das haushohe Riesenrad, und als sie näher kamen, sahen sie unter sich die Buden und bunten Karussells. Ihren Drachen parkten sie am Straßenrand in einem Gebüsch. Dann machten sie sich sofort auf die Suche nach dem Flohzirkus. Sie kamen am Kasperletheater vorbei, an Schießbuden und Würstelständen, am Kettenkarussell und am Autoscooter. Doch von einem Zirkuszelt war weit und breit nichts zu sehen. Oft drehten sich die Leute nach ihnen um, und einer rief: »Die haben sich als Olchis verkleidet!« Ein kleines Mädchen meinte: »Papa, schau mal, die sehen aus wie richtige Olchis!« Das Mädchen hatte süße Zuckerwatte in der Hand, und die Olchi-Kinder wunderten sich, wie man sowas futtern konnte, ohne bunte Flecken zu bekommen. Auch am Stand für gebrannte Mandeln hielten sie kurz die Luft an, denn der Geruch war Gift für ihre olchigen Knubbelnasen und gefiel ihnen überhaupt nicht. Viel besser gefiel ihnen der Wagen mit den großen bunten Luftballons. Am liebsten hätten sie dem Olchi-Baby so einen Ballon mitgebracht. Endlich, ganz am hinteren Ende des Jahrmarkts, fanden sie den Flohzirkus. »Beim Kröterich, den habe ich mir aber anders vorgestellt«, meinte das eine Olchi-Kind enttäuscht. Das hier war gar kein richtiger Zirkus. Er hatte kein Zelt und keine große Manege. Nur eine Bude stand da und dahinter ein Wohnwagen. Große Flöhe waren auf die Bude gemalt und oben stand mit bunter Schrift »Flohzirkus Willi Barolo«. Natürlich hatten die Olchi-Kinder kein Geld für den Eintritt, doch es gelang ihnen, unbemerkt an der Kasse vorbei und in den kleinen Raum zu schlüpfen. Es war ziemlich eng dort drinnen, und die Luft war stickig und roch angenehm olchig. Die Olchis blieben ganz hinten stehen. Vor sich sahen sie Eltern mit ihren Kindern, die gespannt auf den Beginn der Vorstellung warteten. Hinter einem Tischchen saß ein braungebrannter Mann mit einer roten Zirkusjacke, auf der goldene Knöpfe funkelten. Er lächelte vergnügt ins Publikum und rief laut: »Herzlich willkommen, meine Herrschaften! Ich bin Willi Barolo, der Flohzirkusdirektor.« Er zeigte auf ein paar winzige Flöhe, die vor ihm auf der Tischplatte saßen. »Und das sind meine Mitarbeiter. Wenn es euch juckt, dann dürft ihr ruhig kratzen. Dann hattet ihr Besuch von einem meiner kleinen Akrobaten.« Die Leute kicherten, und Willi Barolo fuhr fort: »Habt ihr gewusst, dass Flöhe zu den stärksten Tieren der Welt gehören? Manche von ihnen springen locker 20 Zentimeter hoch. Das ist etwa das Hundertfache ihrer Körpergröße. Verglichen damit müsste ein Mensch 170 Meter hoch springen.« »Muffelwind im Ofenloch«, rief das eine Olchi-Kind so laut, dass sich alle nach ihm umdrehten. »Hüpfen können wir auch. Wir können über einen ganzen Berg Autoreifen hüpfen. Mama, sind das echte Olchis?« hörte man einen kleinen Jungen fragen. Und ein anderer rief: »Das sind Olchis, die kenne ich. Die sind von der Schmuddelfinger-Müllkippe.« Auch Willi Barolo hatte die Olchi-Kinder entdeckt und sagte: »Na sowas, wir haben hohen Besuch aus Schmuddelfing. Wie schön, dass heute sogar zwei Olches zu mir gekommen sind. Er zwinkerte den Olchekindern zu. Nun wollen wir aber weitermachen. Also zurück zu meinen Flöhen. Er hielt ein Vergrößerungsglas vor einen kleinen Floh, damit man ihn besser betrachten konnte. Wäre der Mensch so stark wie dieser Floh, dann könnte er 5000 Busse ziehen. Schleime, Schlamm und Käsefuß, unterbrach ihn das andere Olchekind schon wieder. Unser Opa ist auch total stark. Er stemmt Waschmaschinen 211 Mal in die Luft. Willi Barolo runzelte die Stirn. Das freut mich. Aber das erzählt ihr mir besser nach der Vorstellung, ja? Meine Flöhe wollen jetzt nicht gestört werden. Klar machen wir, sagten die Olchekinder und nickten, dass ihre Drahthaare wackelten. Herr Barolo hielt jetzt wieder das Vergrößerungsglas über einen seiner Flöhe und erklärte: Dieser wunderbare Floh hat den schönen Namen Flocati. Flocati war an einem hauchdünnen Draht gebunden und zeigte dem staunenden Publikum, dass er ein goldenes Wägelchen hinter sich herziehen konnte. Ein anderer, ganz ausgezeichneter Floh hieß Florenz. Er durfte einen winzigen Fußball in ein kleines Spielzeugtor kicken. Dann schaute der Floh Florian aus einer kleinen Schachtel lustig hin und her. Leider werden die Flöhe nur 6 bis 8 Wochen alt, erklärte Willi Barolo. Ich muss mir also immer wieder neue suchen. Er zeigte den Leuten auch, wie er seine Flöhe fütterte. Dazu setzte er Flocati auf seinen Unterarm und ließ ihn ein wenig Blut trinken. Meine Flöhe sind wie Vampire, erklärte er. Sie brauchen regelmäßig Blut. Erst nach einer Viertelstunde sind sie satt. Alle erschauderten, denn der Anblick eines blutsaugenden Flohs war nicht sehr angenehm. Doch schon ging es weiter mit der Vorstellung. Als letzte Nummer drehte die starke Florida ein kleines buntes Karussell, das 120.000 Mal schwerer war als sie selbst. Das Publikum war sehr beeindruckt und klatschte gerne Beifall. Als die Vorstellung vorbei war, verließen alle den Wagen. Nur die Olchekinder wollten noch ein bisschen bleiben. »Na, ihr beiden, hat es euch gefallen?« fragte Willi Barolo und öffnete ein Fenster, um ein wenig durchzulüften. »Ja, sehr«, sagte das eine Olchekind. »Unser Opa will auch immer Flöhe dressieren, aber sie gehorchen ihm nicht und hüpfen immer wieder davon. Nur Ratten und Kröten lassen sich von ihm dressieren.« Der Zirkusdirektor lachte. »Tja, so eine Flohdressur ist nicht einfach. Man muss sie an dünne Haare oder hauchfeine Goldfäden binden. Sonst hüpfen sie nur wild durch die Gegend.« Sein Blick blieb auf dem Kopf von einem Olchi hängen. »Wie schön, du hast mir einen Floh mitgebracht«, rief er erfreut. »Schenkst du ihn mir? Den könnte ich gut gebrauchen.« Er hatte nun mal einen Blick für sowas, und den kleinen Floh hatte er sofort entdeckt. »Schleime, Schlamm und Käsefuß, den kannst du gern behalten«, sagte das Olchekind. »Wir haben zu Hause noch ganz viele davon.« »Sie wohnen in den Matratzen«, sagte das andere Olchekind. »Du kannst uns ja mal besuchen. Dann kannst du dir ganz viele Flöhe bei uns abholen.« »Eine gute Idee«, freute sich Willi Barolo. »Das will ich gern machen. Wollt mich mir sowieso schon mal diesen berühmten Müllberg ansehen.« Und er versprach, gleich am nächsten Tag vorbeizukommen. Das 8. Olchi-Kapitel heißt: Wo ist Feuerstuhl? Die Olchekinder verabschiedeten sich von Willi Barolo und liefen noch einmal kreuz und quer über den Jahrmarkt. Um den ekligen Stand mit den gebrannten Mandeln machten sie einen Bogen, aber sie kletterten heimlich in eine Gondel des Riesenrads. Hoch hinauf ging es, und von hier oben hatte man einen tollen Überblick. Staunend schauten sie sich Gammelsberg von oben an. Das eine Olchekind zeigte in die weite Landschaft. Irgendwo da hinten müssen Schmuddelfing und unsere Müllkippe sein. »Und wo ist unser Feuerstuhl?« fragte das andere Olchekind verwundert. »Ich sehe ihn gar nicht mehr. Er war doch da unten im Gebüsch, oder?« Endlich stoppte das Riesenrad. Kaum hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen, rannten sie zu der Stelle, wo sie ihren Drachen geparkt hatten. Aber Feuerstuhl war nicht mehr da. »Beim Hühnerich, er ist weggelaufen«, rief das eine Olchekind. »So was hat er doch noch nie gemacht.« Eine ganze Weile liefen sie umher und suchten, aber weit und breit war keine Spur von ihrem Drachen zu sehen. Sie fragten auch immer wieder Leute, die ihnen begegneten. »Habt ihr irgendwo einen Drachen gesehen?« Doch die meisten lachten nur und niemand konnte ihnen helfen. Immer verzweifelter wurden die Olchekinder, denn ohne ihr Feuerstühlchen konnten und wollten sie nicht nach Schmuddelfing zurückkehren. War er vielleicht schon ohne sie zurückgeflogen? Das konnten sie sich nicht vorstellen, denn Feuerstuhl war ein treuer und zuverlässiger Drache, der sie noch nie im Stich gelassen hatte. Ob ihn jemand geklaut hat, überlegte das eine Olchekind. Irgend so ein fieser Drachenklauer vielleicht. Doch auch das war unwahrscheinlich. Fiese Drachenklauer gab es eher selten. Und einen so großen, dicken Drachen konnte man nicht einfach mitnehmen wie einen kleinen Hund. Inzwischen war es Abend geworden. Die ersten Lichter gingen an und die Olchekinder setzten sich traurig auf einen Bordstein und überlegten, was sie tun konnten. »Wir können gar nichts tun«, meinte das eine Olchekind. »Wir können nur abwarten. Vielleicht hat er nur einen kleinen Ausflug gemacht und kommt irgendwann von selber zurück.« Das neunte Olchekapitel. Brausewein hat ein Problem. Aber Feuerstuhl dachte gar nicht daran, zurückzukommen. Lange und geduldig hatte er auf die Olchekinder gewartet. Doch die ganze Zeit hatte er an Brauseweins Hündchen denken müssen. So freundlich war es gewesen und so krötig hatte es gerochen. In seinem dicken Drachenbauch hatte er ein wohliges Gefühl gespürt. Und sein großes Drachenherz hatte ziemlich schnell geklopft. Das kleine Hündchen musste er unbedingt wiedersehen. Irgendwann hatte er die Warterei nicht mehr ausgehalten und war einfach losgeflogen, zurück zum Gammelsberger Bahnhof, wo der kleine Felix wohnte. Da lag er jetzt glücklich und zufrieden wieder vor Brauseweins Laborwagen. Der kleine Felix neben ihm rieb sich an der schuppigen Drachenhaut und sah so glücklich und zufrieden aus. Professor Brausewein hatte zwar bemerkt, dass der Olchidrachen schon wieder da war, doch er dachte sich nichts dabei. Jetzt hatte er Wichtigeres im Kopf. Die Herstellung des Superputzpulvers erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. Inzwischen hatte er die verschiedensten Pülverchen und Wässerchen in Reagenzgläsern gefüllt, hatte gewogen und gemischt, erhitzt und gekühlt, gerührt und geschüttelt, pulverisiert und getrocknet. Und jetzt hatte er endlich ein erstes Ergebnis. Der Labortisch war mit silberner Alufolie abgedeckt, auf der ein Häufchen feines blaues Pulver lag. Es sah so aus, als hätte er eine Tüte Mehl ausgeschüttet. Brausewein trug einen Mundschutz wie ein Chirurg, denn auf keinen Fall wollte er das neue Pulver einatmen. »Mal sehen, ob es funktioniert«, murmelte er. Er zog sich einen gelben Gummihandschuh über die rechte Hand, nahm von dem Pulver und ging damit zu seinem alten Hocker, auf dem viele eingetrocknete Flecken zu sehen waren. Als das blaue Pulver auf den Hocker rieselte, hörte er ein leises Knistern, wie bei einer Wunderkerze. Gleichzeitig spürte er ein eigenartiges Drücken an der Hand und bemerkte, dass sein Gummihandschuh immer enger wurde. »Ach, Herrje«, rief Brausewein, »dieses Gummiding presste seine Finger und die ganze Hand immer mehr zusammen.« Erschrocken riss er den Handschuh herunter und ließ ihn zu Boden fallen. Er schrumpfte. Er war jetzt so klein, dass er locker auf eine von Felix' Pfoten gepasst hätte. Gleichzeitig sah der Professor, dass auch der bestäubte Hocker geschrumpft war. Eine Maus hätte bequem darauf Platz nehmen können. »Ach, du heiliger Strohsack«, rief der Professor so laut, dass Felix verwundert den Kopf hob und die Ohren spitzte. »Das Zeug hat eine Nebenwirkung. Da muss ich wohl noch nachbessern.« Nachdenklich legte er die Stirn in Falten. Der Handschuh und der Hocker waren mit dem Pulver in Berührung gekommen und geschrumpft. Aber wieso schrumpfte der Labortisch nicht? Da lag doch das ganze Pulver drauf. Schnell fand er dafür die Lösung. Das lag wohl an der Alufolie. Alu schrumpfte anscheinend nicht. Auch der Mixer, in dem er das Pulver vorher gemixt hatte, war aus Aluminium. Und auch der war nicht geschrumpft. »Schwierig«, murmelte Brausewein und kratzte sich nachdenklich am Kopf. »Hätte mir die Sache einfacher vorgestellt.« Grübelnd machte er sich wieder an die Arbeit. Das 10. Olchi-Kapitel. Ein verhängnisvoller Nieser. Der Professor notierte gerade ein paar Zahlen in seinem Rezeptbuch, als er von draußen Stimmen hörte. »Was ist das denn für ein Riesenvieh?« rief Lydia. »Vorsicht, das ist dieser entsetzliche Olchidrache«, sagte Yvonne. »Oje, was tut der denn hier?« rief Lydia. »Pass nur auf und geh nicht zu nah ran.« Schon standen die beiden im Labor. »Guten Tag, Herr Professor«, riefen sie fast gleichzeitig. »Was tut denn dieses olchige Ungeheuer vor Ihrer Tür?« fragte Lydia. Brausewein verzog das Gesicht. Die beiden hatten ihm jetzt gerade noch gefehlt. »Der Olchidrache?« sagte er ein wenig geistesabwesend. »Keine Ahnung. Er ruht sich wohl ein wenig aus, denke ich.« »Da erschrickt man ja zu Tode«, sagte Lydia. Yvonne fuchtelte mit dem Finger vor Brauseweins Arbeitskittel herum. »Ihr Kittel gehört übrigens dringend in die Waschmaschine. Schrecklich sieht der aus.« Und Lydia fragte, »kommen Sie gut voran? Wir wollen nur mal sehen, wie weit Sie schon mit unserem Putzpulver sind.« »Tja, es geht so«, murmelte Brausewein. »Sie kommen leider etwas zu früh. Ich bin noch nicht fertig. Der chemischen Formel fehlt noch der letzte Schliff.« »Na gut, aber wir stören Sie doch nicht, oder?« »Wissen Sie, wir sind so schrecklich neugierig und können es kaum erwarten. Wir dachten, Sie können uns vielleicht schon etwas vorführen«, sagte Lydia. »Sie haben doch sicher schon Ergebnisse. Ist das hier das Pulver. Sie deutete auf das blaue Pulver auf dem Tisch. Nicht anfassen, rief Brausewein, das ist gefährlich. Man darf es nur mit Alu berühren. Lydia zuckte zurück. Meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Und dann passierte es. Lydia musste niesen. Hatschi, machte sie laut. Es ist nur ihre Hundehaarallergie, versuchte Yvonne zu erklären. Noch ein zweites Mal nieste Lydia, diesmal noch kräftiger. Ha, ha, hatschi! Sie pustete ihre Nieser direkt in das feine blaue Pulver und Brausewein, der dahinten am Tisch stand, wurde von Kopf bis Fuß eingestäubt. Der halbe Berg Putzpulver hatte sich auf ihm verteilt. Wie wild klopfte er auf seinem Kittel, um das Zeug noch abzuschütteln. Doch es war zu spät. Brausewein knisterte wie eine Wunderkerze. Er riss die Arme hoch und sein fiebriger Blick wurde starr. Einen Augenblick später begann er auch schon zu schrumpfen. Lydia kreischte hell auf und schlug die Hände vors Gesicht. Zuerst verkürzten sich Brauseweins Arme und Beine, dann schrumpfte der Oberkörper und als letztes der Kopf. Der schrumpfende Kopf erinnerte an einen Luftballon, aus dem die Luft entweicht. Immer kleiner wurde der Professor und hörte erst auf zu schrumpfen, als er nur noch halb so groß war wie einer seiner Schwebschuhe. »Sehen Sie, was Sie getan haben!« rief er, und seine Stimme klang dünn und piepsig. Lydia und Yvonne waren wie versteinert, standen da mit offenem Mund und wussten nicht mehr, was sie sagen sollten. »Das ist nicht wahr, oder?« murmelte Lydia schließlich mit zitternder Stimme. Yvonne beugte sich über den winzigen Professor und sagte vorsichtig, »Das ist jetzt nur ein Trick, oder?« »Leider nicht«, piepste Brausewein. »Ich sagte Ihnen doch, das Pulver ist noch nicht fertig. Es hat noch Nebenwirkungen.« »O Himmel«, rief Lydia und kaute nervös an ihren Fingernägeln. »Das tut mir so leid. Was habe ich nur getan?« »Jetzt ist es zu spät«, sagte Yvonne, die sich als Erste wieder gefangen hatte. »Du hättest eben nicht niesen dürfen, du mit deiner dummen Hundehaarallergie.« Lydia konnte immer noch nicht fassen, was ihr da gerade passiert war. »Ich hab doch nicht gewusst«, stammelte sie. »Wie können wir Ihnen helfen, Professor? Was können wir tun?« »Fassen Sie das Schrumpfpulver nicht mehr an«, piepste Brausewein. »Lassen Sie es auf der Alufolie liegen. Nur das Aluminium schrumpft nicht.« »Ja, gut«, murmelte Lydia. Plötzlich zuckten Yvonnes Mundwinkel und ihre Augen waren nur noch schmale Schlitze, als sie sagte, »Ein Schrumpfpulver. Ja, natürlich, das ist es. Er hat ein Schrumpfpulver erfunden, Lydia. Weißt du, was das heißt?« »Was heißt das denn?« fragte Lydia. »Ein Schrumpfpulver ist noch tausendmal besser als ein Putzpulver. Das ist ein Traum.« »Wieso ein Traum? Damit können wir diese Olchi-Probleme lösen.« »Wieso das Olchi-Problem lösen?« fragte Lydia, die immer noch nichts kapierte. »Denk doch mal nach«, rief Yvonne, »damit können wir diesen Müllberg klein schrumpfen und diese lästigen Grünlinge gleich dazu. Das geht dann alles in einem Aufwasch.« »In einem Aufwasch, meinst du?« sagte Lydia. Das Wort gefiel ihr. Doch noch immer zögerte sie. »Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann sowas nicht. Ich kann niemanden kleinschrumpfen. Aber du hast es doch gerade getan, rief Yvonne und zeigte auf den kleinen Brausewein. Und jetzt werden wir auch noch diese Olchis kleinschrumpfen. Wir werden sie so klein machen, dass sie keine Menschen mehr stören, so winzig, dass sie nicht mehr stinken. Dann haben wir endlich wieder ein sauberes Schmuddelfing. Dann haben wir ein gutes Werk getan. Sie war Feuer und Flamme von ihrer Idee. Ein gutes Werk, Lydia. Das willst du doch auch, oder? Ja, schon, sagte ihre Schwester, die langsam weich wurde. Na gut, wenn du meinst, dann tu das eben. Sie wusste, wenn Yvonne von sowas begeistert war, dann konnte sie nichts und niemand mehr davon abhalten. Wir tun das. Wir beide. Was für ein großartiger Plan. Worauf warten wir noch? Nehmen wir das ganze Zeug mit. Lydia hatte nicht alles weggenießt und es lag noch eine ganze Menge Pulver auf dem Tisch. Pass auf, dass du es nicht berührst. Du darfst es nur mit Alu anfassen, hat der Professor gesagt. Yvonne begann, das blaue Pulver vorsichtig in die Folie zu wickeln. Tun Sie das nicht, hörten sie den kleinen Brausewein piepsen. Er war jetzt an Yvonnes Beinen und umklammerte ihre linke Ferse, um sie zurückzuhalten. Legen Sie das sofort zurück. Aber wieso denn? Das Pulver gehört uns. Wir bezahlen schließlich dafür. Schicken Sie uns einfach Ihre Rechnung. Sie schlenkerte kurz mit ihrem Fuß und schüttelte den kleinen Brausewein locker ab. Halt, hier geblieben, piepste der Professor. Aber seine Stimme überschlug sich und klang so dünn und piepsig, dass ihn die Putzhexen kaum noch hörten. Wie besessen war Yvonne von ihrer neuen Idee. Sie hastete aus dem Labor und zog Lydia hinter sich her. Schnell liefen sie an Felix und den Olchidrachen vorbei zu ihrem Auto. Der geschrumpfte Brausewein rannte auf seinem kleinen Beinchen zur Tür und schaute den Putzhexen ungläubig nach. »Das darf doch wohl nicht wahr sein«, piepste er, »dass mir sowas passieren konnte.« Sein Blick fiel auf den schlafenden Olchidrachen. Bei jedem Atemzug hob und senkte sich der dicke grüne Bauch wie ein Blasebalg. Dem winzigen Professor kam er so groß vor wie ein Berg. Er dachte an den Schmuddelfinger Müllberg und die ahnungslose Olchi-Familie, die nun in großer Gefahr war. Die Gedanken in seinem Kopf überschlugen sich. Er musste sich dringend etwas einfallen lassen. Doch was konnte er tun? Felix war zur Tür gekommen und wunderte sich, dass sein Herrchen plötzlich so klein und handlich geworden war. »Glotz mich nicht so an«, piepste Brausewein, »und nimm deine nasse Schnauze aus meinem Gesicht.« Er machte eine unwirsche Handbewegung. »Ich werde schon wieder wachsen. Das ist sicher nur vorübergehend.« Doch wirklich überzeugt klang er nicht. Das 11. Olchi-Kapitel. Auf dem Kriegspfad. Inzwischen war es dämmerig geworden. Lydia und Yvonne saßen ungeduldig in ihrem Auto am Schmuddelfinger Müllberg und warteten darauf, dass es endlich dunkel wurde. Erst dann wollten sie aussteigen. Jetzt waren sie doch ziemlich nervös. Denn was sie davor hatten, war schon ein echtes Abenteuer. »Wenn wir zu den Olchis wollen, müssen wir über all diesen Müll laufen«, sagte Lydia. »Wir hätten Gummistiefel anziehen sollen.« »Zu spät, meine Liebe. In ein paar Minuten geht es los.« »Ja, gut«, murmelte Lydia. Sie öffnete das Handschuhfach, nahm eine Packung Feuchttücher heraus und begann, mit einem der Tücher an der Fensterscheibe herumzuwischen. »Was tust du denn da?«, fragte Yvonne. »Ist das jetzt nötig?« Das Auto war vollkommen sauber. Erst vorgestern war es in der Waschanlage gewesen, inklusive Innenreinigung. »Putzen beruhigt mich«, sagte Lydia. Yvonne zog die Augenbrauen hoch. »Sei nicht so nervös, heute ist Neumond und da wird es gleich stockdunkel sein. Kein Mensch wird uns stören. In der Nacht kommen keine Touristen zum Mühlberg und diese stinkenden Olchis schlafen bestimmt tief und fest.« »Na, hoffen wir's«, sagte Lydia und warf einen Blick auf den Rücksitz. Da lag die Folie mit dem Schrumpfpulver. »Was machen wir, wenn das Pulver nicht mehr funktioniert? Und wenn die Olchis doch noch wach sind, dann stehen wir ganz schön dumm da. Möcht nicht wissen, wie sie reagieren, wenn wir...« »Hör endlich mit dem Geunke auf«, rief Yvonne unwirsch und knuffte Lydia mit dem Ellenbogen in die Seite. »Du machst mich noch ganz verrückt. Alles wird gut, das spüre ich. Und du wirst sehen, es geht auch ganz schnell.« »Ja, wenn du meinst«, sagte Lydia und legte die feuchten Tücher wieder zurück ins Handschuhfach. »Wir werden diese Olchis schon zurechtschrumpfen«, sagte Yvonne. »Wir werden sie so klein schrumpfen wie ihre Ratten, wie ihre Kröten, Wanzen und Flöhe.« Der Gedanke beflügelte sie und sie begann schallend zu lachen. Sie wartete noch ein Weilchen, bis es dunkel genug war. Yvonne warf einen prüfenden Blick nach draußen. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. »Ich denke, es kann losgehen«, sagte sie, nahm die Folie mit dem Schrumpfpulver vom Rücksitz und öffnete die Autotür. »Bist du bereit? Greifen wir an?« »Wie du das sagst«, murmelte Lydia direkt militärisch. Es war ihnen klar, dass das bisschen Pulver nicht für den ganzen Müll reichte, denn der Müllberg war viel zu groß. Deshalb wollte Yvonne als erstes die Olchis kleinschrumpfen. Und wenn dann noch Pulver übrig war, dann wollten sie sich auch um den Müll kümmern. Sie musste möglichst leise sein, damit die Olchis sie nicht hörten, falls sie am Ende doch noch wach waren. »Ich mache mal einen Schrumpftest, damit du beruhigst bist«, sagte Yvonne und ließ eine Prise Schrumpfpulver auf einen rostigen Eimer rieseln. Es knisterte wie eine Wunderkerze und kurz darauf begann der Eimer auch schon zu schrumpfen. »Na also, wer sagt's denn?« Yvonne lächelte zufrieden. Irgendwo quakten ein paar Kröten, ansonsten war es totenstill. Lydia spürte, wie ihr Herz klopfte. Worauf hatte sie sich da eingelassen? Zu Hause vor dem Fernseher wäre es jetzt so gemütlich. Ein raschelndes Geräusch ließ sie zusammenzucken. Doch es war nur eine Ratte, die an ihnen vorbeihuschte. »Herrje, wie gruselig! Hast du gewusst, dass es hier Ratten gibt?«, fragte Lydia. »Ich glaub, mir wird gleich schlecht.« »Reiß dich zusammen, du lahme Ente«, zischte Yvonne. Ganz vorsichtig stachsten sie über die sperrigen Müllteile. Sie mussten eklige Matschpfützen ausweichen und über Plastikflaschen und leere Dosen steigen. Rostige Ofenrohre und lange Bretter versperrten ihnen den Weg. Kaputte Waschmaschinen und Heizkörper, gammelige Matratzen und alte Sofas lagen da herum und jede Menge anderer Krempel, den sie in der Dunkelheit gar nicht genau erkennen konnten. Auch der Geruch war fürchterlich und Lydia entfuhr ein Stöhnen. »Halt die Luft an, so gut es geht«, sagte Yvonne. »Man muss Opfer bringen, es ist schließlich für einen guten Zweck.« »Heiliger Bimbam«, jammerte Lydia, »ich hab die falschen Schuhe an. Mein Absatz ist abgebrochen.« Yvonne deutete auf einen kleinen Hügel, der sich zwischen den Müllteilen dunkel abzeichnete. »Das muss die Olche-Höhle sein. Los, komm!« Sie ging entschlossen voran. Kurz vor der Olche-Höhle blieb sie stehen. Vor ihnen lagen 5 schlafende Olchis. Es war ein friedliches Bild. Olchi Papa und Olchi Mama hatten sich in einer Kiste zusammengekuschelt. Daneben stand ein kleiner Kinderwagen, in dem das Olchi Baby schlummerte. Es lächelte zufrieden im Schlaf und nuckelte an einer Fischgräte. Weiter hinten war Olchi Opa auf einem alten Ofen eingenickt. Auf seinen Knien lag eine Kröte und zwischen seinen Hörhörnern hatte sich eine Maus bequem gemacht. Und Olchi Oma hatte sich auf einer Matratze ausgestreckt und mit einem blauen Müllsack zugedeckt. Neben ihrem Kopf stand ein altmodisches Grammophon. »Wollen wir das wirklich tun?« fragte Lydia zögernd. »Sie sehen so friedlich aus.« »Feigling«, zischte Yvonne und schüttete das Schrumpfpulver kurz entschlossen auf Olchi Papa, Olchi Mama und das Olchi Baby. Es knisterte. Dann begannen die 3 Olchis auch schon zu schrumpfen. Schnell und lautlos ging das, und auf Yvonnes Gesicht sah man ein zufriedenes Grinsen. Dann waren Olchi Oma und Olchi Opa dran. Auch sie bekamen eine Ladung Schrumpfpulver ab und wurden kleiner und immer kleiner, bis sie in der Dunkelheit fast nicht mehr zu sehen waren. Yvonne hatte mit dem Pulver nicht gespart. »Siehst du, sie schlafen einfach weiter«, zischte sie. »Sie sind nicht mal aufgewacht. Pass auf, dass du nicht auf sie trittst«, flüsterte Lydia erschrocken. Yvonne reichte Lydia den Rest des Schrumpfpulvers. »Damit darfst du jetzt den Müll kleinschrumpfen. Los, mach schnell!« Lydia verteilte den Rest des Pulvers auf den herumliegenden Müll. Einen Teil davon konnte sie noch verkleinern und von allen Seiten hörte man es lustig knistern. Dann war auch der Rest des Pulvers verbraucht und sie hatten ihr Werk vollendet. »Diesmal haben wir richtig aufgeräumt«, kicherte Yvonne, als sie zurück zum Auto liefen. »Das hat Spaß gemacht. Wir haben sie richtig weggeputzt.« Sie pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und sah Lydia triumphierend an. »In Zukunft werden diese Stinker keinen mehr stören. Nur schade, dass es nicht für den ganzen Mühlberg gereicht hat. Aber vielleicht kann uns Brausewein noch mehr von dem Zeug herstellen.« »Hat wirklich niemand etwas gemerkt?« fragte Lydia und schaute sich ängstlich um. Doch keine Menschenseele war zu sehen. Das 12. Olchi-Kapitel. Ein Albtraum. Gegen Morgen spürte Olchi Papa etwas Kühles an seiner Knubbelnase. »Mein Hühnerich, was soll das?« murmelte er und blinzelte verschlafen. Direkt vor seinem Gesicht zuckte die feuchte Schnauze einer riesengroßen Ratte. »Schlapper Wanzenfurz«, rief Olchi Papa und fuhr erschrocken hoch. War das ein Albtraum? Er rieb sich die Klubschaugen, doch die Riesenratte war immer noch da und wirkte sehr lebendig. Mit großen, dunklen Augen sah sie ihn neugierig an. Ihre langen Barthaare zitterten. Olchi Papa sprang mit einem Satz aus seiner Schlafkiste und blickte verwirrt um sich. Was war hier los? Auch der Müll war plötzlich riesengroß geworden. Wie ein Gebirge ragte er vor ihm auf. Seine rostige Badewanne hatte die Größe eines Ozeandampfers und der alte Schuh daneben war so groß wie ein Ruderboot. »Aufwachen, Stinkerlinge«, brüllte Olki Papa, doch es klang nur wie ein Piepsen. »Beim Krüterich, unser Müll ist gewachsen, alles ist gewachsen, seht euch nur diese Ratte an.« Schlagartig waren alle Olchis hellwach und schauten sich ebenfalls ungläubig um. »Ach, du ranziger Schlammlappen«, rief Olchi Mama verwundert. »Heiliger Müllsack«, kreischte Olchi Oma, »was ist denn hier passiert?« »Beim Läuserich, sowas habe ich in meinen 985 Jahren noch nicht gesehen«, murmelte Olchi Opa. Der Ofen, auf dem er saß, war jetzt so hoch, dass er sich nicht traute, hinunterzuhüpfen. »Seht nur, wie groß unsere Höhle ist«, rief Olchi Papa erstaunt. Wie ein Berg ragte die Olchi Höhle vor ihnen auf. »Kann mir das jemand erklären?« rief Olchi Oma. »Sind wir denn alle verrückt geworden? Vielleicht ist das alles nur ein böser Traum«, meint Olchi Mama. »Vielleicht schlafen wir noch.« Sie zwickte sich zweimal kräftig in die Knubbelnase, doch es war kein Traum. Olchi Opa kletterte vorsichtig von seinem hohen Ofen. »Entspannt euch, Stinkerlinge«, sagte er. »Es gibt sicher eine Erklärung. Es gibt für alles eine Erklärung.« Doch das sagte er nur, um die anderen zu beruhigen. Auch er hatte keine Ahnung, was passiert war. Olchi Papa lehnte nachdenklich an einer Konservendose und schaute der Riesenratte nach, die hinter einem Bretterstapel verschwand. Auch die Flöhe waren auf einmal fürchterlich groß. Olchi Papa sah sie auf der Matratze lustig auf- und niederhüpfen, wie auf einem Trampolin. »Ich will mal nach unseren Kröten sehen«, murmelte er und lief hinüber zu den alten Heizkörpern, wo die Kröten immer in ihren Hängematten lagen. Der Weg dorthin kam ihm unendlich weit vor, und als er endlich da war, sah er, was er befürchtet hatte. Auch die Kröten waren gewachsen. »Schleime, Schlamm und Käserich«, murmelte Olchi Papa und verscheuchte eine monstergroße Fliege mit einer raschen Armbewegung. Doch plötzlich wurde ihm klar, dass er sich getäuscht hatte. Hellgrün vor Schreck rannte er zurück zu den anderen und rief atemlos: »Beim Kröterich, da ist nichts gewachsen. Wir sind kleiner geworden. Wir sind geschrumpft.« »Wieso geschrumpft?« rief Olchi Mama. »Da wird doch die Grete in der Pfanne verrückt«, murmelte Olchi Opa. »Vor 500 Jahren habe ich auch schon mal geträumt, dass ich geschrumpft bin. Im Traum bin ich damals in ein Mäuseloch gerutscht. Darin war eine Maus, so groß wie ein...« »Hör auf mit deinen alten Geschichten«, unterbrach ihn Olchi Oma verärgert. »Das hilft uns jetzt auch nicht weiter.« »Wo sind denn eigentlich unsere Olchi-Kinder?« fragte Olchi-Mama plötzlich. »Sind sie noch nicht zurückgekommen?« »Sie sind wohl noch auf dem Jahrmarkt«, meinte Olchi-Oma. »Oje«, rief Olchi-Mama, »und wenn sie heimkommen und sehen, dass wir alle so winzig geworden sind, was dann?« Olchi-Mama sah richtig verzweifelt aus. »Vielleicht sind die Kinder ja auch geschrumpft«, überlegte Olchi-Opa. »Wenn wir alle gleich klein sind, dann ist doch alles wieder krüttig.« »Genau«, sagte Olchi Papa, »dann bauen wir uns alle zusammen einfach eine neue Olchi-Höhle und machen weiter wie bisher.« »Beim Läuserich, und wenn unser Müll so riesig ist, dann haben wir auch viel mehr zu essen. Ist doch eigentlich alles kein Problem, oder?« »Was es nicht alles gibt«, murmelte Olchi Oma und schüttelte den Kopf. »Stinkerlinge, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Sie setzten sich alle zusammen vor eine Pfütze, die jetzt so groß war wie ein kleiner See. Eine ganze Weile grübelten sie vor sich hin und überlegten, was in der Nacht wohl geschehen war. Aber keiner fand eine passende Erklärung dafür. Merkwürdigerweise gab es auch ein paar wenige kleine Müllteile, die ganz normal aussahen und anscheinend ebenfalls geschrumpft waren. Der alte Eimer mit den Fischgräten zum Beispiel und ein paar Töpfe, die alte Schlafkiste, das rostige Ofenrohr und der Berg mit den Stinkerlappen und zum Glück auch Olchi Bevis Kinderwagen. Aber Olchi Opas kleines Fahrradölfläschchen war zu einer Riesenflasche geworden. So viel Fahrradöl hatte er im Leben noch nicht gesehen. »Nicht schlecht«, meinte er und leckte sich die Lippen. »Es hat eben alles seine Vorteile. Machen wir das Beste daraus, Stinkerlinge.« Und er nahm ein paar kräftige Schlucke, denn damit sparen musste er nun wirklich nicht mehr. Danach setzte er sich mit Olchi Papa in den übergroßen alten Schuh und zum Spaß schipperten sie ein wenig in der Pfütze herum. Olchi Oma ging hinüber zu den Kröten, kletterte in eine der Hängematten und fand das sehr gemütlich. Und Olchi Mama stand mit Olchi Baby in der Mitte einer riesigen Bratpfanne und überlegte, wie und was sie darin wohl kochen konnte. Denn wenn die Olchi Kinder zurückkamen, hatten sie sicher wie immer einen krötigen Hunger. Das 13. Olchi-Kapitel heißt Barolo auf der Jagd. Willi Barolo war Frühaufsteher und wie jeden Morgen wachte er auch heute ohne Wecker um Punkt 7 Uhr auf. Seine erste Flohzirkusvorstellung begann erst um 12 Uhr und so hatte er den ganzen Vormittag Zeit für seine Unternehmungen. Wie es ihm die Olchi-Kinder vorgeschlagen hatte, wollte er sich heute in Schmuddelfing ein paar feine neue Flöhe abholen. So ein Ausflug zum olchigen Mühlberg hatte ihn schon länger gereizt, denn er war gespannt, wie es dort wohl aussah und wie diese Olchis so lebten. Sein Frühstück war bescheiden und bestand aus einer Tasse Kaffee und aus einer alten Semmel vom Vortag mit ein bisschen Marmelade. Da er allein lebte, legte er keinen großen Wert auf ein großes Frühstück. Gleich nachdem er den letzten Schluck Kaffee getrunken hatte, brach er auf. Seinen Jeep parkte er direkt neben dem olchigen Mühlberg. In der Hand hatte er eine alte Keksdose, in der er die gefundenen Flöhe verstauen wollte. »Ach du Schande«, murmelte er, »was für ein Krempel!« Mit großen Schritten stiefelte er los. Wie ihm die Olchi-Kinder geraten hatte, wollte er nach den Matratzen suchen, in denen die Flöhe lebten. »Großer Gott, was für ein Lüftchen«, murmelte er naserümpfend, als er über die gammeligen Müllteile stieg. Als er ungefähr in der Mitte der Müllhalde angekommen war, entdeckte er eine Art Höhle, an deren Eingang ein bläulicher Lappen hing, der wohl in besseren Tagen ein Vorhang gewesen war. »Interessant«, dachte er, »das könnte die Olchi-Höhle sein. Aber wo sind denn nun diese Olchis?« Weit und breit war nichts von ihnen zu sehen. In der Nähe der Höhle lagen drei Matratzen. Wunderbare dicke Flohexemplare hüpften darauf herum. Willis Herz schlug schneller. Mit geübtem Griff fing er sie ein und sperrte sie in seine Dose. »Wer sagt denn?« freute er sich. »Das hat sich gelohnt.« Als er sich noch einmal bückte, um auch den letzten Floh einzusammeln, fiel sein Blick auf etwas Merkwürdiges. Da drüben, Neben dem alten Heizkörper hingen drei kleine Hängematten. Und in den Hängematten lagen fette Kröten. Aber was das Allermerkwürdigste war, in einer der Hängematten schlief ein winziges, grünes Etwas. Nanu, dachte Willi, was ist das denn für ein Tier? Er ging hinüber und schaute sich das kleine Lebewesen genauer an. Es war grün wie Spinat, hatte eine runde Knubbelnase und drei Hörner auf dem Kopf. Da hol mich doch der Kuckuck, murmelte Barolo. Das ist ja ein Olchi. Der kleine Olchi trug ein rot-weiß gestreiftes Kleid und schnarchte leise. Willi schüttelte ungläubig den Kopf. Olchis waren doch eigentlich viel größer. Jedenfalls hatten die beiden Kinder, die ihn gestern im Flohzirkus besucht hatten, ihm ungefähr bis zur Hälfte gereicht. Wieso war dieser Olchi so ein Winzling? Er konnte sich das nicht erklären. Ungläubig starrte er eine ganze Weile auf den winzigen Olchi in seiner Hängematte. Ob das vielleicht ein Baby war? Doch wie ein Baby sah er eigentlich nicht aus, eher schon ein bisschen ältlich. Urplötzlich kam ihm eine verwegene, grandiose Idee. Wäre so ein olchiger Winzling nicht genau das Richtige für seinen Flohzirkus? Dem konnte er doch sicher ein paar nette Kunststücke beibringen. Im Geiste sah er schon ein neues Zirkusplakat vor sich. Weltsation, der erste olchige Flohzirkus, echter Olchi und echte Flöhe. Willi schmunzelte. Bestimmt war so ein winziger Olchi eine Riesenattraktion. Er überlegte nicht länger, nahm den schlafenden Grünling ganz vorsichtig aus seiner Hängematte und legte ihn zu den Flöhen in die Dose. Doch gerade als er den Deckel zumachte, hörte er neben sich ein wütendes Gekreische. »Grintiger Stinkstiefel, lass sofort die Oma frei, du mistiger Frischluftriese!« Es war Olchi Opa. Er war auf Willis linken Schuh geklettert und zerrte wütend an dessen Hosenbein herum. Erschrocken schlenkerte Willi mit seinem Bein, doch der zeternde Olchi war erstaunlich kräftig und ließ sich nicht so leicht abschütteln. Willi traute sich nicht, ihn anzufassen, denn sicher würde er beißen und kratzen oder noch Schlimmeres. Kurzerhand nahm er einen herumstehenden Eimer und stülpte ihn über den kreischenden Wüterich. »Na also«, sagte er, »bist du nun endlich still?« Aus dem Eimer hörte man ein wütendes Klopfen und Olchi Opas krächzende Stimme. »Lass mich hier raus, du windiger Fuzzi!« Gleichzeitig hatte in der Keksdose jetzt auch der andere Olchi zu schimpfen begonnen. »Muffelfurz Teufel, wo bin ich hier? Wieso ist es hier so dunkel? Macht man jemand die Tür auf? Beim Hühnerich?« »Sprechende Winzlinge«, murmelte Willi, »das wird eine Weltsensation.« Und wie er so dastand und nachdachte, da traf ihn ein Matschknüdel. Es war zwar nur ein klitzekleiner Matschknüdel, aber trotzdem. Er machte einen hässlichen braunen Fleck vorne auf seiner Brust. Und dann kam noch ein zweiter Matschknüdel angeflogen, und der traf ihn mitten auf der Nase. Und ein Spritzer landete in seinem rechten Auge. »Autsch, verdammt nochmal!« Verärgert rieb Willi an seinem Auge herum und versuchte zu blinzeln. Vor ihm stand ein dritter, winziger Olchi. Ein Olchi mit einem roten Rollkragenpulli und einem grimmigen Gesicht. Es war Olchi Papa. »Lass dein Opa und die Oma wieder frei!« schrie er, so laut er konnte. »Muffelfurz Teufel, sonst kann ich für nichts garantieren!« Schon griff er wieder neben sich in die Pfütze, um einen dritten Matschknödel zu schleudern. »Na, warte«, sagte Willi und machte einen schnellen Schritt auf Olchipapa zu. Doch der war blitzschnell hinter einem Berg alter Zeitungen verschwunden. »Flink wie eine Eidechse«, murmelte Willi, und als er sich suchend umblickte, sah er noch einen vierten Olchi. Einen Olchi in einem gelben Kleid, der ein klitzekleines Baby im Arm hielt. Hals über Kopf rannte der gelbe Olchi in die Höhle hinein. »Na sowas, das werden ja immer mehr!« Willi begann zu lachen. »Ich nehme euch am besten alle mit. Ihr werdet meinen Flohzirkus berühmt machen.« Er rieb sich die Hände, ging zur Höhle und schob den gammeligen Vorhang zur Seite. »Keine Angst, ich tu dir nichts«, versuchte er, den gelben Olchi anzulocken. »Na komm schon, meine Kleine, wo hast du dich versteckt?« Hier in der Olchihöhle standen ein kleiner Tisch, ein paar Obstkisten und wackelige Stühle. Alte Bilderrahmen hingen an den Wänden und von der Decke baumelte eine selbstgebastelte Drahtlampe mit einem Kerzenstummel darauf. Vor allem aber roch es wie in einem Schweinestall. Willi hielt sich die Nase zu, denn der Geruch verschlug ihm den Atem. Lange konnte er hier nicht bleiben. »Puh, puh, puh! Komm schon zu Onkel Willi«, rief er, »ich tu euch doch nichts.« Aus dem Augenwinkel sah er, wie der gelbe Olchi mit dem Baby an ihm vorbeihuschte und wieder aus der Höhle rannte. »So bleibt doch endlich stehen«, rief er. »Meine Güte, nun habt euch doch nicht so. Es wird euch gefallen bei mir. Willi Barolo hat noch keinen gefressen. Meine Flöhe lieben mich.« Als er sich umdrehte, rutschte er in einer öligen Pfütze aus und stolperte. Instinktiv versuchte er, sich festzuhalten, und seine Hand landete in einem Brett, aus dem spitze Nägel ragten. Einer von ihnen bohrte sich in Willis Hand. Mit einem Aufschrei ließ er die Keksdose fallen und ging stöhnend in die Knie. Das 14. Olchi-Kapitel. Brausewein braucht Hilfe. Die beiden Olchi-Kinder ahnten nichts von dem ganzen Durcheinander, das bei ihnen zu Hause auf dem Mühlberg herrschte. Sie waren immer noch auf dem Gammelsberger Jahrmarkt und hatten die ganze Nacht gehofft, dass Feuerstuhl zurückkommen würde. Irgendwann waren sie müde geworden, hatten sich zwischen zwei Abfalltonnen ein kuscheliges Plätzchen gesucht und waren eingeschlafen. Als sie am Morgen aufwachten, war Feuerstuhl noch immer nicht da. Gähnend fischten sie aus den Abfalltonnen ein paar Plastiktüten und leere Kaffeebecher. Aber das Frühstück wollte ihnen heute nicht so recht schmecken. Viel zu groß war ihre Sorge um den Drachen. »Vielleicht ist er noch einmal zum Labor geflogen«, überlegte das eine Olchikind und schluckte das letzte Stück Becher hinunter. »Er hat sich doch gestern ein bisschen in Brauseweins Hund verliebt. Erinnerst du dich?« »Schleime, Schlamm und Käsefuß«, rief das andere Olchikind. »Na klar, dass wir da nicht schon früher draufgekommen sind. Unser Feuerstühlchen hat ja so ein weiches Herz. Wir wissen doch, wie schnell er sich verlieben kann.« Das stimmte. Schon öfter hatte sich der Olchidrache verliebt. Einmal in einen Seestern, ein anderes Mal in eine Kuh. Und das letzte Mal sogar in einen gefährlichen Feuerdrachen auf einer Pirateninsel im weiten Meer. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. »Also los, auf zu Brausewein«, rief das andere Olchikind und sprang auf. »Am besten, wir nehmen das Fahrrad.« Neben den Mülltonnen hatte jemand ein uraltes Fahrrad abgestellt. In den Reifen war keine Luft mehr und das Vorderrad hatte einen Achter. Trotzdem fuhr das rostige Ding noch. Das eine Olchikind trat kräftig in die Pedale und das andere Olchikind saß dabei auf seinen Schultern, denn einen Gepäckträger hatte der alte Drahtesel nicht. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie endlich am Labor angekommen waren. Und tatsächlich, sie hatten richtig vermutet. Von weitem schon sahen sie Feuerstuhls gelbe Stinkerwolken. Er hatte sich wieder neben dem Laborwagen gemütlich gemacht, dicht an ihn gekuschelt, döste der kleine Felix. Als die Olchis von ihrem Rad hüpften, wachte er auf und begrüßte sie freundlich wedelnd. Feuerstuhl blinzelte nur müde, aber er ließ zur Begrüßung eine weitere Stinkwolke aus den Nüstern fahren. »Fettiger Schlammbeutel«, riefen die Olchikinder erleichtert. »Da bist du ja, Feuerstühlchen. Endlich haben wir dich wieder. Du alte Müffelwanze, hast uns ja einen schönen Schreck eingejagt.« Sie gingen ins Labor, um auch Professor Brausewein guten Tag zu sagen. »Hallo, Professor, bist du da?« Doch vom Brausewein war nichts zu sehen. Gerade wollten sie schon wieder gehen, als sie eine piepsige Stimme hörten. »Hier bin ich, Kinder, hier drüben am Labortisch.« Jetzt hatten ihn die Olchikinder entdeckt. »Professor Brausewein«, riefen sie erschrocken. Brausewein war winzig klein. Mit hochrotem Kopf stand er schwitzend zwischen Fläschchen, Gläschen, Pülverchen und Kügelchen. Er umklammerte einen Kaffeelöffel mit seinen kleinen Händen und rührte damit in einem Glasbehälter herum. »Ach, du muffiger Wanzknödel«, rief das eine Olchekind, »was ist denn mit dir passiert? Warum bist du so klein?« Brausewein hörte zu rühren auf und erzählte ihnen, was geschehen war. Dass sein Putzpulver leider nicht funktionierte und ein gefährliches Schrumpfpulver geworden war und dass ihn Lydia damit eingestäubt hatte. »Und nun seht, was aus mir geworden ist.« Er ließ den Löffel fallen und breitete die Arme aus. »Das kommt davon, wenn man sich mit solchem Putzzeug abgibt«, rief das eine Olchikind. »Haben wir dir doch gleich gesagt, dass das keine krütige Idee ist?« Doch sie sahen, wie unglücklich Brausewein aus der Wäsche guckte, und das eine Olchikind fragte besorgt: »Wie ist das denn, wenn man schrumpft? Tut das sehr weh?« Brausewein schüttelte den Kopf. »Zum Glück nicht. Es kitzelt nur ein bisschen, aber es ist schrecklich, wenn man so winzig ist, das könnt ihr mir glauben.« »Und die Putzhexen haben nun das ganze Schrumpfpulver mitgenommen?« fragte das andere Olchikind. »Ein bisschen was ist noch da«, piepste Brausewein, »aber sie haben leider eine ganze Menge von dem Zeug mitgenommen. Ich fürchte, sie haben Schlimmes damit vor. Sie wollten damit zu eurer Müllkippe.« »Zu unserer Müllkippe?« Die Olchekinder waren entsetzt. »Beim Hühnerfurz, bist du sicher?« »Ich fürchte ja«, piepste Brausewein. »Und was wollen sie da? Wollen sie etwa unseren schönen Müll klein schrumpfen?« Brausewein nickte. Dass die Putzhexen vielleicht sogar die Olche-Familie schrumpfen würden, traute er sich nicht, ihnen zu sagen. Dieser Gedanke war wirklich zu schrecklich. »Rattiger Käserich, aber wieso wollten Sie sowas tun?« rief das andere Olchekind. »Der Müll stört Sie«, seufzte Brausewein. »Sie haben es nun mal gern sauber.« »Unsere Olche-Familie wird das nicht zulassen«, meint das eine Olchekind. »Ich mache mir da gar keine Sorgen. Sie werden sich schon zu helfen wissen. Besonders Olchi-Opa ist sehr stark. Sie werden die Putzhexen schon vertreiben, da bin ich ganz sicher«, sagte das andere Olchi-Kind. »Beim Hühnerich, aber was ist mit dir? Wie können wir dir helfen?« »Ich muss unbedingt so schnell wie möglich in meine normale Größe zurück«, piepste Brausewein. »Und dazu will ich gerade dieses Wachstumsmittel herstellen.« Er zeigte auf seinen Glasbehälter. ein Wachstumsmittel? Fragten die Olchekinder. Aber das Wachsen geht doch so langsam. Es dauert immer ziemlich lang, bis man ein Stückchen größer geworden ist. Ich hoffe, in diesem Fall geht es schneller, piepste Brausewein. Das Rezept für das Mittel steht hier in meinem Notizbuch. Und es ist gut, dass ihr jetzt hier seid. Ich komme nämlich so schlecht an die Zutaten ran, die da oben im Regal liegen. Muffelfurzteufel, kein Problem, wir helfen dir, riefen die Olchekinder. Wir sollten uns beeilen, piepste Brausewein. Vielleicht kann ich das Schlimmste noch verhindern.
Wie meinst du das?
Euer Müllberg, piepste Brausewein, ich denke an euren schönen Müll. Doch in Wahrheit dachte er eher an die Olchi-Familie. Er ahnte, dass er kaum eine Chance hatte, sie noch zu retten, und dass die Putzhexen ihre grausige Tat längst vollbracht hatten. Das 15. Olchi-Kapitel heißt Kekse und Likör. Lydia und Yvonne saßen inzwischen wieder zu Hause auf ihrem Blümchensofa. Mit Vanillekeksen und einer Flasche Eierlikör hatten sie es sich vor dem Fernseher gemütlich gemacht. Der Fernseher war nagelneu. Erst kürzlich hatten sie ihn bei einer Tombola gewonnen. Auch das Sofa sah wie neu aus, denn es war mit einer dünnen Plastikfolie bedeckt, damit es keine Flecken bekam. Besonders Yvonne war heute blendender Laune. Auf unsere gute Tat, sagte sie zu Lydia und erhob ihr Glas. Heute haben wir was zu feiern. Bist du froh, dass die Stinkerlinge jetzt weg sind? Fragte ihre Schwester und wischte einen Kekskrümel von der Tischdecke. Natürlich bin ich froh, antwortete Yvonne. Nur wirklich weg sind sie ja leider nicht. Aber unschädlich, so winzig, wie sie geworden sind, werden sie nicht mehr groß auffallen. Dass sie bei manchen Leuten so beliebt waren, kann ich nicht verstehen, meinte Lydia. Yvonne drehte die Augen zum Himmel. Du weißt ja, wie die Leute sind. Es gibt leider viel zu viele Schmutzfinken. Jetzt wird man sicher denken, dass die Olchis weggezogen sind, überlegte Lydia. Dass sie dahin zurück sind, wo sie hergekommen sind. Weißt du eigentlich, wo sie waren, bevor sie zu uns gekommen sind? Yvonne nippte an ihrem Eierlikör und überlegte. Keine Ahnung, sagte sie, aber was für ein Pech, dass sie ausgerechnet bei uns landen mussten. Was für ein schreckliches Gesindel. Sie lachte, aber wir haben sie weggeschrumpft. Zack, zack, einfach so. Du hast sie weggeschrumpft, um genau zu sein, verbesserte Lydia. Na und, was macht das für einen Unterschied? Yvonne sah Lydia von der Seite an. Auf jeden Fall sollte man uns dankbar sein. Ein Hoch auf Professor Brausewein. Sie erhob noch einmal ihr Glas. Er muss nun uns noch mehr Schrumpfpulver machen. Dann können wir den ganzen Müllberg wegschrumpfen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ach Gottchen, der gute Brausewein, sagte Lydia und knabberte nachdenklich an ihrem Keks. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Den haben wir auch klein geschrumpft. Du hast den geschrumpft, nicht ich, verbesserte Yvonne und erhob ihren Zeigefinger. Aber nur aus Versehen, rief Lydia schnell. Ich konnte nichts dafür, dass ich niesen musste. Natürlich, sagte Yvonne, du wolltest das nicht. Das lag nur an deiner dummen Hundehaarallergie. Im Fernsehen liefen jetzt die Nachrichten, doch die interessierten sie nicht. Yvonne nahm die Fernbedienung und zappte so lang herum, bis sie endlich einen Kanal mit Waschmittelreklame gefunden hatte.
Sowas konnte sie sich stundenlang ansehen, ohne dass ihnen langweilig wurde.
Trotzdem tut mir Professor Brausewein ein bisschen leid, sagte Lydia.
Yvonne schüttelte den Kopf. Ach was, was geschehen ist, ist geschehen. Und ich denke, er wird sich schon zu helfen wissen, so pfiffig wie er ist.
Wozu ist er schließlich ein Erfinder?
Da machen wir uns mal keine Sorgen um ihn.
Na, hoffentlich hast du recht, sagte Lydia.
Das 16. Olchi-Kapitel. Es heißt Schwitzen im Labor.
Die beiden Olchi-Kinder machten sich große Sorgen um Professor Brausewein.
So ein Wachstumsmittel herzustellen, war wohl ziemlich kompliziert, denn der winzige Professor wirkte sehr nervös. Er schwitzte und wischte sich immer wieder mit dem Taschentuch über die Stirn.
»Was tun wir, wenn dein Vergrößerungsmittel nicht funktioniert?« fragte das eine Olchikin vorsichtig.
Der Professor schluckte.
»Kannst du nicht was anderes fragen?« brummte er. An so etwas wollte er nun wirklich nicht denken. Er hielt jetzt einen Zahnstocher in beiden Händen und rührte damit in einer zähen Flüssigkeit herum. Immer wieder warf er einen Blick in sein Rezeptbuch und erklärte den Olchikindern, was er noch brauchte und was sie zu tun hatten.
Und die Olchikinder flitzten herum, flitzten wie zwei Heinzelmännchen und halfen so gut sie konnten.
Sie holten wichtige Kleinigkeiten aus den Schubladen, angelten Dosen mit bunten Pülverchen von den Regalen, träufelten interessant riechende Flüssigkeiten in Glasbehälter und rührten, schüttelten und mixten, dass es eine Freude war.
Immer wieder sah man Brausewein zufrieden nicken.
»So, nun sind wir fast fertig«, sagte er schließlich. Vor ihm stand ein Behälter mit pulveriger, grauer Masse.
»Als letztes brauchen wir noch das Talkumpulver. Guck mal da oben in der großen Dose nach.«
Das eine Olchikind stellte sich auf einen Stuhl und angelte die Dose vom Schrank.
»Da ist nichts mehr drin, die ist radikal leer.«
Brausewein wurde blass.
»Wie bitte, leer?
Das ist schlecht. Ich hätte es längst nachfüllen müssen.«
»Du brauchst dieses Zeug unbedingt?« fragt das andere Olchikind.
»Unbedingt«, bestätigte Brausewein und kratzte sich nervös am Kopf.
»Ohne Talkum funktioniert es nicht.«
»Was tun wir denn jetzt?«
Die Olchikinder schauten ihn erwartungsvoll an.
»Wir müssen irgendwo Talkum auftreiben«, erklärte der Professor.
»Das heißt, ihr müsst es auftreiben. Ich bin leider viel zu klein dazu. Ich kann nirgendwo hingehen.«
»Mach nicht so ein unglückliches Gesicht beim Kröterich«, meinte das eine Olchikind.
»Dann suchen wir eben für dich so ein Talk-Dingsbums.«
Das andere Olchikind überlegte.
»Ich finde, wir sollten erstmal zur Müllkippe gehen«, sagte es.
»Wir waren die ganze Nacht weg und die anderen werden sich schon wundern, wo wir so lange bleiben. Und außerdem habe ich Hunger und Olchi Mama hat bestimmt schon krötiges Frühstück gemacht.«
»Ist doch kein Problem für dich, oder?«
Die Olchikinder schauten Brausewein fragend an.
»Tja, also ich weiß nicht«, piepste Brausewein und verzog das Gesicht.
»Wir nehmen dich natürlich mit«, sagte das Olchikind schnell.
»Unterwegs werden wir schon irgendwo dieses Talkdingsbums auftreiben.«
»Talkumpulver«, verbesserte Brausewein, wischte sich noch einmal über die Stirn und seufzte. Das hatte er sich alles einfacher vorgestellt.
Er zeigte auf eine Schublade, worin sein Geld aufbewahrt wurde, denn Talkumpulver gab es nicht umsonst.
Die Olchikinder fischten ein paar Münzen heraus.
»Beim Hühnerich Wir haben noch nie mit einem Geld bezahlt, sagte das eine Olchekind.
Sowas haben wir höchstens mal aufgefuttert.
Brausewein verdrehte die Augen. Dann tut ihr eben das jetzt zum ersten Mal. Ihr geht in einen Laden, fragt nach Talkum und bezahlt. Ist denn das wirklich so schwer?
In welchen Laden denn? Fragten die Olchekinder.
In irgendeinen, piepste Brausewein.
Talkum gibt es im Baumarkt.
Ihr werdet schon was finden. Los jetzt, beeilt euch ein bisschen.
Er wirkte plötzlich ziemlich gereizt, denn das Geschrumpftsein war wirklich nicht leicht für ihn und zerrte immer mehr an seinen Nerven.
Beim Krätenfurzen und drängelt doch nicht so, sagten die Olchekinder.
Ihr habt gut reden. Könnt ihr euch vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man so klein ist wie eine eigene Zahnbürste?
Die Olchekinder schüttelten den Kopf.
Nein, wir haben gar keine Zahnbürste.
Das eine Olchekind nahm den kleinen Professor vorsichtig vom Tisch und trug ihn nach draußen, wo Feuerstuhl auf sie wartete. Natürlich hatte der Drache große Schwierigkeiten, sich von seinem Geliebten Felix loszureißen. Dreimal mussten die Olchis laut das Startsignal rufen, bis er gehorchte. Er nahm sein unwilligstes Grunzen von sich und stieß eine Schwefelwolke aus und knatterte los. Felix schaute ihnen traurig von unten hinterher. Oben in der Luft streichelte das eine Olchekind Professor Brausewein spaßeshalber über den Kopf.
Es fühlt sich lustig an, wenn man dich so in der Hand hält wie ein kleines Kuscheltier, sagte es und lachte.
Sehr witzig, piepste Brausewein. Ich kann mir wirklich was Schöneres vorstellen.
Als die Dächer von Schmuddelfing unter ihnen auftauchten, entdeckte der Professor auch schon einen Baumarkt. Doch als sie gelandet waren, war die Enttäuschung groß, denn er hatte geschlossen.
Ach du liebe Güte!
Brausewein raufte sich seine wenigen Haare. Heute ist Sonntag. Das hatte ich in der Aufregung ganz vergessen. Da haben ja alle Geschäfte geschlossen.
Muffelfurz Teufel, sagte das eine Olchekind. Was machen wir jetzt?
Wir könnten die Tür aufbrechen, das ist kein Problem, schlug das andere Olchekind vor.
Nein, bloß nicht, piepste Brausewein erschrocken. Wir sind doch keine Einbrecher. Wollt ihr im Gefängnis landen?
Nein, lieber nicht, sagte das eine Olchekind.
Beim Kröterich. Wir wollten doch nur helfen.
Fliegen wir gleich weiter zur Müllkippe, schlug das andere Olchekind vor.
Vielleicht hat unsere Olchimama so ein Talgdingsbums.
Sie hat ja jede Menge Zeug in ihrer Vorratskammer.
Na gut, versuchen wir's, piepste Brausewein. Vielleicht haben wir Glück.
Das 17. Olchi-Kapitel. Der Riese auf der Kiste. Als der Flohzirkusdirektor Willi Barolo an der Olchi-Höhle gestolpert war, hatte er seine Keksdose fallen lassen. Dabei war der Deckel aufgesprungen und alle Flöhe waren lustig davongehüpft. Auch Olchimama war jetzt wieder frei und sie schaute sich verwundert um. Neben ihr stand ein riesiger Schuh. Und als ihr Blick nach oben wanderte, erkannte sie, dass der Schuh zu einem Riesen gehörte. Ein riesiger Mensch saß neben ihr auf einer Kiste und lutschte an seiner Hand.
Olchi Oma erschrak fürchterlich.
»Hab keine Angst«, sagte der Riese und beugte sich zu ihr hinunter. Seine Nasenlöcher waren erschreckend groß und Olchimama fürchtete einen Moment lang, von ihnen eingeatmet zu werden.
»Ich will euch nichts tun«, sagte der Riese. »Jetzt lauft mir doch nicht immer davon.«
»Heiliger Müllsack«, murmelte Olchi Oma. »Etwas anderes
fiel ihr nicht ein. Jetzt sah sie Olchi Papa, der hinter einer Ecke hervorgeflitzt kam. Wütend rief er zu dem Riesen hinauf: »Beim Hühnerich, du willst uns nichts tun? Wieso jagst uns du dann über den halben Mühlberg, du haushohes Monster?« »Ich bin kein Monster«, sagte der Riese, »ich bin Willi Barolo. Ich habe drüben in Gammelsberg einen Flohzirkus und wollte mir hier nur ein paar Flöhe holen.« Er leckte wieder an seiner kleinen Wunde und versuchte ein Lächeln. Olchi Papa sagte: »Flöhe sind kein Problem, die kannst du gerne haben, aber uns sollst du in Ruhe lassen beim Käserich.« »Schon gut«, sagte Willi, er hob einen Eimer hoch und Olchi Opa kam darunter zum Vorschein. »Na endlich«, brummte Olchi Opa verärgert, »wieso hast du mich eingesperrt, du windiger Frischluftfurz?« »Tut mir leid, ehrlich«, sagte Willi, der so tat, als ob er mit einem Mal bereute, was er Olchi Opa angetan hatte. »Aber du hast mich schließlich in mein Hosenbein gezwickt. Seht ihr, ich bin ganz harmlos. Ich dachte eben, es wäre eine gute Idee, euch mit in meinen Zirkus zu nehmen. Ihr wärt sicher eine echte Attraktion.« »In einem Zirkus?« rief Olchi Opa. »Muffelfurz und Sägemehl, was sollen wir denn da?« »Ihr könnt in einem schönen Puppenhaus wohnen und ich würde euch ein paar Kunststücke beibringen.« »Kunststücke?« Olchi Opa schaute Willi entgeistert an. »Ich glaub, mich juckt der Käsefuß. Wir sind doch keine Ratten. Wir machen keine Kunststücke.« Willi lächelte dünn. »Würde euch das nicht gefallen? Mein Flohzirkus ist sehr beliebt bei den Leuten. Gestern haben mich sogar zwei Olchi-Kinder besucht.« »Das waren unsere Olchi-Kinder«, rief Olchi-Mama, die sich bis jetzt mit Olchi-Baby in einer rostigen Dose versteckt hatte und unendlich heraustraute. »Unsere Olchi-Kinder sind gestern zum Jahrmarkt geflogen.« »Eure Kinder waren das?« fragte Willi ungläubig. »Na sowas. Die waren aber viel größer als ihr.« »Beim ranzigen Käsefuß«, rief Olchi Mama, »gestern waren wir alle noch viel größer. Wir sind erst über Nacht so klein geworden. Wir haben keine Ahnung, warum wir plötzlich so geschrumpft sind«, sagte Olchi Opa. »Sowas ist mir in meinen 985 Jahren noch nicht passiert.« »Ihr seid geschrumpft?« Willi zog die Augenbrauen hoch und lachte. »Meine Güte, was ihr alles könnt, das ist ja unglaublich. Ihr seid ja echte Verwandlungskünstler.« Anscheinend glaubte er ihnen kein Wort. »Und ein bisschen Müll ist auch geschrumpft«, erklärte Olchi Mama und zeigte auf ihre Kochtöpfe. »Na, ihr seid mir ja ein lustiger Verein«, sagte Willi. »Ihr habt ein bisschen viel Fantasie. Kann das sein?« Er streckte die Hand aus und tippte Olchi Mama mit seinem Zeigefinger zum Spaß auf die Hörhörner. »Wollt ihr euch das mit dem Flohzirkus nicht doch noch überlegen? Wir könnten zusammen eine Menge Geld verdienen.« »Ein Geld brauchen wir nicht«, sagte Olchi Papa. »Muffelfurz Teufel, dieses Zeug schmeckt uns nicht.« Doch Willi ließ noch nicht locker. »Aber wäre das nicht ein spannenderes Leben, als hier auf dem Mühlberg herumzuhocken? Mit dem Zirkus fahren wir von Stadt zu Stadt, da kommt ihr viel herum.« Olchi Oma schüttelte den Kopf. »Wir wollen nicht rumkommen, hier ist es doch wunderschön.« »Aber bei mir könnt ihr berühmt werden«, rief Willi. »Das müsste euch doch gefallen, oder?« »Berühmt sind wir leider schon«, meinte Olchi Papa Und das macht keinen Spaß, erklärt die Olchemama. Die neugierigen Touristen gehen uns nur auf den Schnürsenkel. Wir haben es lieber gemütlich. Berühmt sein ist ziemlich ungemütlich, bestätigte Olchi Opa und rülpste so kräftig, dass drei Fliegen gleichzeitig tot auf den Boden fielen. Gute Güte, meinte Willi und hielt kurz die Luft an, denn Olchi Opas Mundgeruch war bis nach oben in seine Nase gestiegen. Na schön, wie ihr wollt, sagte er enttäuscht. Ich kann euch nicht zu eurem Glück zwingen. Möchtest du vielleicht mit uns eine Kleinigkeit essen? Fragte ihn Olchemama. Wir haben alle Hunger, und da drüben habe ich eine riesige Fischgräte gesehen. Ich könnte uns dazu einen leckeren alten Fahrradsessel kochen. Du bist so schön groß und könntest mir gut dabei helfen. Der Fahrradsattel ist nämlich leider auch ziemlich groß. Wie? Fischgräte und Fahrradsattel? Willi schaute sie verdutzt an. Dann begann er lauthals zu lachen. Ihr seid ja goldig, rief er. Ihr habt wirklich witzige Ideen. Anscheinend hielt er auch Olchemamas Kochvorschlag für einen Scherz. Er wusste wirklich nicht viel über die Gewohnheiten der Olchis. Und noch etwas anderes wusste er nicht, nämlich, dass er schon bald noch etwas viel Besseres finden würde als diese klitzekleinen Olchis. Das 18. Olchi-Kapitel heißt Kleingeschrumpft. Gelbliche Rauchwolken knatterten aus seinem Auspuff, als der Olchi-Drache zur Landung auf dem Mühlberg ansetzte. Sanft wie ein Schmetterling ließ er sich kurz darauf neben seiner Garage nieder, und die Olchi-Kinder hüpften von seinem schuppigen Rücken. Das eine Olchi-Kind hielt noch immer den kleingeschrumpften Professor in der Hand. »Drück mich nicht so arg«, japste Brausewein. Er rang nach Luft, denn das Olchi-Kind hatte wirklich einen sehr festen Griff. »Hallo Stinkerlinge, wo seid ihr?« rief das eine Olchi-Kind. »Wir sind wieder da.« »Sieht alles ganz normal aus hier«, meinte das andere Olchi-Kind erleichtert. »Die Putzhexen haben den Müll doch nicht geschrumpft.« Jetzt sahen sie den Direktor vom Flohzirkus neben der Olchi-Höhle sitzen. »Was tust du denn hier?« riefen die Olchi-Kinder und liefen zu ihm. »Bist du wegen der Flöhe gekommen?« »Hallo ihr beiden«, rief Willi Barolo. »Ja klar, ich wollte mir ein paar Flöhe fangen. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge fantastischer Exemplare hier. Ihr habt mir nicht zu viel versprochen.« Die Olchi-Kinder schauten sich suchend um. »Hast du unsere Olchi-Familie irgendwo gesehen? Wo sind sie eigentlich alle?« »Hallo, Stinkerlinge, hier sind wir«, hörten sie plötzlich die Stimmen von Olchi-Mama, Olchi-Papa, Olchi-Oma und Olchi-Papa. »Opa«. Barolo zeigte lachend auf den Boden vor seinen Füßen. »Dass eure Familie so klein ist, habt ihr mir nicht gesagt.« »Ach, du rattiger Läuserich«, murmelte das eine Olchi-Kind. »Schleime, Schlamm und Käh«, sagte das andere Olchi-Kind. Vor Schreck blieb ihm der Mund offen stehen. Die vier kleingeschrumpften Olchis standen da unten im Halbkreis vor Willis Schuhen und waren sogar noch kleiner als der geschrumpfte Brausewein. Das andere Olchi-Kind beugte sich hinunter, streckte vorsichtig die Hand aus und Olchi-Mama umarmte seinen Zeigefinger. »Wie schön, dass ihr wieder da seid, Stinkerlinge«, rief Olchi-Mama. »Ihr wart ja lange weg. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Diese windigen Putzhexen, hörte man Brausewein piepsig schimpfen. Haben sie es doch tatsächlich getan. Jetzt erst entdeckte Willi den kleingeschrumpften Professor. Dieser Winzling da, in der Hand von einem Olchekind, war anscheinend ein echter Mensch. Ein winziger, lebendiger Mensch. »Hol mich doch der Kuckuck«, murmelte Willi und zeigte auf Brausewein. »Ist der denn auch geschrumpft? Dann habt ihr mir also doch die Wahrheit erzählt. Ich fass es nicht. Wie kann denn sowas sein?« »Die Putzhexen haben ihn geschrumpft«, rief das eine Olchekind. Willi Barolo verstand die Welt nicht mehr. Er beugte sich vor, um sich den winzigen Brausewein genauer anzusehen, streckte ihm die Hand entgegen und sagte, »Ich bin Willi Barolo.« »Sehr erfreut, Herr Barolo«, piepste Brausewein. Auch er hatte die Hand ausgestreckt und versuchte, Willis kleinen Finger zu schütteln. »Ich bin Professor Bruno Brausewein.« »Sie dürfen mich gern Willi nennen«, sagte Willi Barolo. »Sind Sie also tatsächlich geschrumpft, wie die Olchis? Das ist ja kaum zu glauben. Wie kann das denn sein?« »Hören Sie zu, Willi«, piepste Brausewein, und dann erklärte er noch einmal, was in seinem Labor passiert war. Den Schlamassel mit dem Schrumpfpulver und was Lydia und Yvonne damit alles angestellt hatte. Auch die Olchis machten große Augen, als sie das hörten. »Schleime, Schlamm und Käsefuß«, rief Olchi Papa. »Darauf wären wir nie gekommen.« »Und Sie haben tatsächlich dieses Schrumpfpulver erfunden?« Willi Barolo sah Brausewein ungläubig an. »Ich fasse es nicht. Sie müssen ein Genie sein.« »Nun, übertreiben Sie nicht aber«, piepste Brausewein geschmeichelt. »Ich habe zwar schon eine Menge neuartiger Sachen erfunden, aber als Genie würde ich mich nicht bezeichnen. Einem Genie würden solche Fehler nicht passieren, denn eigentlich wollte ich ja nur ein Putzmittel erfinden. Dass es solche Nebenwirkungen haben würde, konnte ich nicht ahnen.« Ganz plötzlich war er blass geworden. Zitternd schlug er die Hände vors Gesicht. »Was ist denn los mit Ihnen?« fragte Willi erschrocken. »Das sind nur die Nerven«, piepste Brausewein. »Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Man fühlt sich so schrecklich hilflos, wenn man so winzig ist.« »Kann ich mir vorstellen«, sagte Willi mitfühlend. »Und ich bin auch noch selber schuld an dem Ganzen.« Brausewein sah richtig verzweifelt aus und ballte seine kleinen Fäuste. »Nein, die Putzhexen sind schuld«, riefen die Olchekinder. »Diese windigen Säuberlinge! Vielleicht sollten wir die Polizei verständigen«, überlegte Willi. »Jemanden zu schrumpfen ist garantiert strafbar.« Brausewein zuckte die Achseln. »Wir haben keine Beweise. Die Putzhexen würden sicher niemals zugeben, dass sie das getan haben, oder?« »Du hast dieses Teufelszeug erfunden, Brausewein«, hörte man Olchi Papa rufen. »Also kannst du auch was erfinden, womit wir alle wieder normal werden, oder?« »Ja, genau«, rief Olchi Opa. »Beim filzigen Käserich. Lass dir was einfallen, Professor, und das ein bisschen Dalli-Dalli.« »Das habe ich bereits getan«, piepste Brausewein. Sein Zittern hatte aufgehört und anscheinend hatte er wieder ein wenig sich beruhigt. »Ich arbeite bereits an einem Wachstumsmittel, bin auch schon fast fertig damit. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit.« »Was denn für eine Kleinigkeit?«, fragten die Olchis. »Mir fehlt Talkumpuder. Ich hatte leider keines mehr im Labor. Die Olchekinder riefen: Und alle Geschäfte haben heute zu und wir konnten keins kaufen. Talkumpulver? Willi dachte nach. Soviel ich weiß, verwendet man das beim Geräteturnen, damit man nicht ausrutscht. Vielleicht sollten wir es in einer Turnhalle versuchen. Zu kompliziert, piepste Brausewein, das dauert mir zu lange. Die Olchekinder schauten Olchemama fragend an. Hast du sowas? Du hast doch alles Mögliche in der Küche, oder? Keine Ahnung, ob wir sowas haben, sagte Olchemama, aber ihr könnt gern mal nachsehen. Das eine Olchekind trug Brausewein hinüber zur Höhle, wo die Vorräte lagern. Da gab es weißes Gipspulver und bröseligen Mörtelstaub, getrockneten Schlammpfützenpuder, gehäckselte Baumrinde und gehackte Schuhsohlen, pulverisierte Ziegelsteine und zermahlene Schneckenhäuser, geraspelte Eisenspäne und feinstes Sägemehl, aber keine Spur von einem Talkumpulver. »Nimm einfach das Sägemehl, vielleicht funktioniert es damit auch«, schlug das Olchekind vor. Doch Brausewein schüttelte nur den Kopf. »Ich hab's«, rief ihnen Willi zu, und sein Gesicht strahlte wie die aufgehende Sonne. »Ist Talkum nicht auch in Scheuermitteln enthalten?« »Ja, sicher«, piepste Brausewein, »daran hatte ich auch schon gedacht. Talkum ist oft in feinen Scheuermitteln, das man zum Polieren verwendet. Nur hatte ich auch davon leider keines mehr.« »Aber das ist die Lösung«, rief Willi. »Wer poliert und scheuert denn den ganzen Tag? Wer hat bestimmt so ein Scheuermittel zu Hause?« »Die Putzhexen«, riefen die Olchekinder wie aus einem Mund. »Richtig«, sagte Willi, »also werden wir den beiden Damen mal einen Besuch abstatten. Ich besorge euch das Scheuermittel.« Eigentlich hätte Willi Barolo längst wieder auf dem Jahrmarkt sein müssen. Aber seine Mittagsvorstellung wollte er heute ausfallen lassen. Das war ihm die Sache wert. Den Olchis und Brausewein zu helfen, war ihm jetzt wichtiger. Olchi Opal wandte sich an Brausewein. »Hast du noch von dem Schrumpfpulver im Labor, Professor?« »Na klar«, sagte Brausewein, »ein kleiner Rest müsste noch in meinem Mixer sein. Wieso fragst du?« »Wenn Willi bei den Putzhexen ist, dann soll er sie auch schrumpfen«, sagte Olchi Opa. »Sie sollen sehen, wie das ist.« »Muffelfurz Teufel«, rief Olchi Oma, »die Idee ist krütig. Tu es, Willi, schrumpf sie klein.« »Also ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagte Willi unsicher. Ist das nicht ein bisschen fies?« »Wenn Brausewein das Wachstumsmittel gemacht hat, kann er sie ja wieder vergrößern. Ist doch kein Problem, oder?« sagte die Olchi Opa. »Sie sollen nur sehen, wie das ist, wenn man so klein ist. Das haben sie verdient. Schrumpf sie so klein, dass sie mit deinen Flöhen ein Schrupperpalett tanzen können«, rief Olchi Oma. »Dann können sie die neue Attraktion in deinem Zirkus sein.« Willi musste schmunzeln. Die Idee mit dem Schrupperballett gefiel ihm. »Beim Kröterich, wenn du sie geschrumpft hast, kriegst du auch eine Belohnung von uns«, sagte Olchi Opa. »Eine Belohnung? Dann werden wir für dich eine Nummer einstudieren und bei dir auftreten«, versprach Olchi Opa. »Wirklich? Das würdet ihr tatsächlich tun?« Willi freute sich. »Na klar, beim Hühnerfurz«, sagte Olchi Opa. »Ein paar Tage lang werden wir dort Kunststücke machen. Ich kann Waschmaschinen stemmen und dressierte Ratten vorführen.« »Das hört sich gut an«, sagte Willi. »Ich nehme euch beim Wort.« und er dachte an das viele Geld in seiner Zirkuskasse, denn sicher würden die Olchis eine Menge Zuschauer anlocken. Und eigentlich hatten die Olchis ja recht. Wenn diese Putzhexen getan hatten, was diese Putzhexen getan hatten, war wirklich sehr schlimm. Und die beiden hatten einen Denkzettel verdient. Okay, sagte er, holen wir uns erstmal das Schrumpfpulver aus dem Labor. Mal sehen, was ich für euch tun kann. Er ahnte ja nicht, dass das Ganze völlig anders laufen würde, als er es sich vorgestellt hatte. Das 19. Olchi-Kapitel. Noch mehr Schrumpfpulver. Feuerstuhl schnaubte verärgert. Er hatte überhaupt keine Lust, nun schon wieder zu starten. Doch da half aller Protest nichts. Er musste nochmal los. »Mein Auto lasse ich hier«, sagte Willi, denn so ein Drachenflug wollte er sich nicht entgehen lassen. Alle nahmen auf Feuerstuhls Rücken Platz. Zwischen den Olchikindern saßen der winzige Brausewein und die kleingeschrumpfte Olchi-Familie, und ganz hinten klammerte sich Willi Barolo an Feuerstuhls schuppige Drachenhaut. Eigentlich hatte er keine Angst vorm Fliegen, und ein Flug auf einem Drachen hatte gar zu aufregend geklungen, aber jetzt war ihm doch ein bisschen mulmig zumute. Der dicke Drache schwankte nämlich ziemlich, und als er losdonnerte, krabbelte es gewaltig in Willis Bauch. Er war froh, dass er einen stabilen Magen hatte. Im Brauseweins Labor wurden die Olchis vom kleinen Felix neugierig beschnüffelt. »Ach du rostige Schlammwanze«, sagt die Olche Opa, »was ist das für ein haariges Riesenvieh?« Sicherheitshalber machte er ein paar Schritte zurück. Doch da lief Felix auch schon nach draußen, um Feuerstuhl zu begrüßen. Die Olchikinder setzten Brausewein oben auf dem Labortisch ab. »Tolle Sachen haben Sie hier«, staunte Willi und schaute sich neugierig um. Die eigenartigen Maschinen und Laborgeräte, die vielen Reagenzgläser und ungewöhnlichen Werkzeuge fand er sehr spannend. »Ich verhungere allmählich«, meinte Olche Opa und schnüffelte. In der Ecke stand ein Abfalleimer, aus dem es verführerisch duftete. Doch der Kübel war viel zu hoch und zu glatt, um hineinzuklettern. »Hilf mir mal da rein«, rief er Willi zu, »ich brauch was zu futtern.« »Na dann, guten Appetit«, sagte Willi und setzte Olche Opa in den Eimer. Dann wandte er sich an den kleinen Brausewein. »Wo ist denn nun Ihr sagenhaftes Schrumpfpulver?« Der Professor zeigte auf den Mixer. »Aber fassen Sie das Zeug bloß nicht an. Schütten Sie es in einen Alubehälter. Alu scheint das einzige Material zu sein, das nicht schrumpft.« Willi nahm eine passende Dose vom Regal und ließ das Schrumpfpulver vorsichtig hineinrieseln. »Und das Zeug funktioniert auch wirklich?«, fragte er. »Was muss ich denn damit tun?« »Einfach über die Putzhexen streuen«, piepste Brausewein. »Sie können gar nichts falsch machen. Nur berühren dürfen Sie das Pulver auf keinen Fall.« »Aber wollen Sie die beiden wirklich klein schrumpfen? Wollen Sie sich das nicht noch einmal überlegen?« »Rache ist Blutwurst, oder nicht?«, sagte Willi und zwinkerte Brausewein zu. Dann fragte er die Olchikinder, »wollt ihr mich begleiten? Ich kann ja schlecht allein mit eurem Drachen fliegen.« Die Olchikinder zögerten. Dass sie den Putzhexen bald Auge in Auge gegenüberstehen sollten, gefiel ihnen gar nicht. »Was überlegt ihr so lange?«, sagt die Olchi-Mama. »Nun macht schon und helft ihm, Stinkerlinge!« »Bei meiner grätigen Sumpfsocke«, rief Olchi-Oma, Wenn ich nicht so klein wäre, würde ich selber mitkommen. Also nun macht schon, Kinderchen, bringt Willi zu den Putzhexen. Endlich waren die Olche-Kinder einverstanden und sie folgten Willi nach draußen. Aber vergessen Sie das Talkum nicht, Herr Barolo, piepste Brausewein. Das ist das Allerwichtigste. Das 20. Olche-Kapitel. Chaos im Labor. Willi und die Olche-Kinder waren nun schon eine ganze Weile weg. Für Professor Brausewein verging die Zeit unendlich langsam, denn er spürte jetzt immer wieder einen ziehenden Schmerz in seinen kleingeschrumpften Gliedern. Von Minute zu Minute fühlte er sich unwohler. Hoffentlich kommen sie bald wieder, dachte er und kaute nervös an seiner Unterlippe. Prüfend schaute er immer wieder in sein Notizbuch. Doch er hatte alles richtig gemacht. Die Zutaten für das Wachstumsmittel waren korrekt zusammengemischt. Nur das Talkum fehlte noch. Er ging bis zur Tischkante und schaute sich nach den Olchis um, die sich überall im Labor verteilt hatten. Olche Papa hatte es sich zwischen dem Trockenapparat und einem Kupferkessel gemütlich gemacht und wirkte ganz zufrieden. Olche Mama saß mit Olche Baby in einer staubigen Ecke neben dem Wassernapf von Felix und das Olche Baby kaute an einem abgebrochenen Zahnstocher. Olche Oma stand neben der Tür am Schuhregal, summte das Olche Lied vor sich hin und schnüffelte neugierig an Brauseweins Schuhen. Und Olche Opa saß immer noch im Abfalleimer. Er hatte inzwischen einen halben Plastikbecher verdrückt und war pappsatt. Jetzt hatte er sich in einer alten Käseverpackung gemütlich gemacht. Beim Käsefuß, rief er, es hat auch Vorteile, wenn man so klein ist. Dann ist das Essen viel größer. Er rülpste so laut, dass Brausewein zusammenzuckte. Wieso sind die Olchis alle so entspannt, dachte Brausewein. Sie sind wirklich erstaunlich, haben sich wohl längst an ihre neue Größe gewöhnt. Ich sollte mir an ihnen ein Beispiel nehmen. Er seufzte tief und zog ein Taschentuch heraus, denn auf seiner Stirn hatten sich schon wieder Schweißperlen gebildet. Ich muss mich beruhigen, sagte er sich. Ich muss dringend einen klaren Kopf bewahren. Das ist jetzt das Wichtigste. Doch das mit dem klaren Kopf war nicht so einfach. Denn nun passierte mehrere Dinge fast gleichzeitig. Ganz plötzlich kam Felix hereingelaufen. Anscheinend hatte er Durst, denn er lief schnurstracks zu seinem Wassernapf. Dass dort die Olche Mama und mit dem Olche Baby saß, irritierte ihn und er begann zu knurren. Erschrocken sprang Olche Mama auf, packte ihr Baby und rannte los, so schnell sie konnte. Felix lief kläffend hinter ihr her und jagte sie quer durch den Raum. Keine Angst, piepste Brausewein oben auf seinem Tisch. Er will nur spielen. Doch Mama hatte schreckliche Angst und das Baby in ihrem Arm schrie aus Leibeskräften. Obwohl es so winzig war, war seine Stimme schrill und laut wie eine Sirene. Felix wurde dadurch nur noch aufgeregter und ungehaltener und bellte wieder. Brausewein hielt sich erschrocken die Ohren zu. Nur mit Mühe konnte sich Olche Mama auf einem Drehstuhl retten und von dort hinüber auf den Tisch hüpfen. »Felix«, piepste Brausewein, »wirst du wohl brav sein, so kenne ich dich ja gar nicht.« Endlich hatte sich der Hund beruhigt. Er schlabberte ein bisschen Wasser und lief wieder hinaus zum Feuerstuhl. Brauseweins Blick fiel auf Olche Papa. Er war aufgesprungen, als Olche Mama durch den Raum flüchtete. Aber jetzt setzte er sich wieder neben den Kupferkessel und begann, an den Ventilen herumzuspielen. »Finger weg«, piepste Brausemein, »nichts anfassen!« Doch da war es schon zu spät. Olche Papa hatte ein Ventil geöffnet und aus dem Kessel zischte rote, gelbe, grüne und blaue Dunstschwaden. Die Luft verwandelte sich in ein buntes Kaleidoskop. Wie durch ein Wunder formte sich der Dampf in 100 kleine Regenbogen, die in allen Farben leuchteten. Die Olches machten große Augen, denn so etwas hatten sie noch nie gesehen. »Bunte Luft«, rief Olche Papa verwundert, »Schleime, Schlamm und Käsefuß, wozu soll sowas gut sein?« »Keine Ahnung«, piepste Brausewein, »hab das so zum Spaß erfunden. Ich fand das einfach schön.« Unten am Boden sah man jetzt auch weißen Dampf aufsteigen. Müffelnden Stinkerwolken, die nach verbranntem Gummi rochen. »Nicht meine Schwebschuhe«, piepste Brausewein erschrocken, »die sind noch nicht fertig.« Olche Oma hatte einen Schwebschuh aktiviert und saß darin wie in einer Badewanne. Sie strahlte übers ganze Gesicht, denn der qualmende Schuh machte ihr einen krötigen Spaß. Immer mehr Qualm breitete sich aus und Brausewein piepste hustend. »Kann mal jemand die Tür aufmachen?« Doch leider konnte auch von den kleinen Olches keiner die hohe Türklinke erreichen. Olche Mama stand neben einem Kasten, der so aussah wie ein altes Funkgerät, und Brausewein sah, wie das Olche Baby an einem der Knöpfe drehte. »Du lieber Himmel«, piepste er, »nicht auch noch den Geräuschesimulator?« Doch da hatte das Olche Baby das Ding schon eingeschaltet. Was war das für ein lautes Durcheinander? Vogelgezwitscher, Löwengebrüll, Meeresrauschen und Wolfsgeheul kamen aus dem Lautsprecher. So laut, dass der kleine Professor aufschrie und sich die Zeigefinger in die Ohren steckte. Auch die Olches pressten ihre Hände auf die Hörhörner und Felix zog verängstigt den Schwanz ein. Brausewein schwitzte. »Lasst endlich die Finger von den Geräten«, piepste er, so laut er konnte. Doch keiner hörte ihn. Alles war nur noch ein einziges Chaos aus Lärm und Qualm und bunter Luft. Und Brausewein wusste nicht, wie er das Ganze wieder abstellen sollte. Er wusste nur, dass er langsam, aber sicher völlig verzweifelte. Das 21. Olche-Kapitel. Willi ist wie vom Blitz getroffen. Inzwischen waren Willi und die Olche-Kinder vor dem Haus der Putzhexen angekommen. Sie parkten Feuerstuhl wie ein Auto am Straßenrand und Willi fütterte die Parkuhr mit einer Münze. »Damit auch alles korrekt ist«, sagte er schmunzelnd. Die Olche-Kinder warfen einen Blick auf das Haus der Putzhexen und verzogen das Gesicht. »Muffelfurz Teufel«, sagten sie, »es ist besser, wenn sie uns nicht sehen, sonst schöpfen sie vielleicht Verdacht. Kannst du nicht allein da reingehen?« Willi war einverstanden. »Na gut, wie ihr wollt, wartet hier auf mich, es dauert sicher nicht lange.« »Beim Läusefurz«, sagte das eine Olchekind, »schrumpf sie so klein wie möglich.« »Und vergiss das Scheuerpulver nicht«, sagte das andere Olchekind. »Natürlich nicht«, brummte Willi. Er öffnete das kleine Türchen zum Vorgarten und lief die paar Schritte zum Haus. Seine linke Hand umklammerte die Dose mit dem Schrumpfpulver. Jetzt war er doch ein wenig aufgeregt. Worauf hat er sich da nur eingelassen? Eigentlich konnte ihm die ganze Sache doch schnurzegal sein. Und noch konnte er einfach wieder umkehren. Doch dann dachte er wieder an die kleingeschrumpften Olches und den armen Professor Brausewein. Und an das, was ihm die Olches versprochen hatten. Dass sie für ihn im Zirkus auftreten wollten, wenn er die Putzhexen kleinschrumpfte. Sei kein Feigling, sagte er sich. Diese Hexen haben es nicht besser verdient. Sollen sie am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man plötzlich so klein wie eine Ratte wird. Was sie getan haben, schreit nach Rache. Und ich bin der Rächer der Olchis. Willi drückte mit klopfendem Herzen auf die Klingel. Die Türe ging einen Spalt weit auf. Yvonne stand da und blickte ihn misstrauisch an. »Ja, bitte?« fragte sie. »Guten Tag«, sagte Willi. »Mein Name ist Barolo. Willi Barolo. Ich hätte da eine Frage. Ech, ich meine, können Sie mir vielleicht helfen?« »Worum geht es?« fragte Yvonne, noch immer misstrauisch. »Wir kaufen nichts.« »Ich will nichts verkaufen«, sagte Willi. »Ich habe nur ein kleines Putzproblem.« »Ein Putzproblem?« Bei diesem Thema wurde Yvonne hellhörig. »Ich bräuchte dringend ein bisschen Scheuerpulver«, erklärte Willi. »Haben Sie vielleicht so etwas zu Hause?« »Natürlich haben wir Scheuerpulver, aber ich verstehe nicht, wieso. Ich möchte es mir nur ausleihen. Ich brauche es wirklich dringend, aber leider ist Sonntag.« »Normalerweise verleihen wir nichts«, sagte Yvonne und betrachtete ihn prüfend. Willi versuchte sein schönstes Lächeln. »Ich würde auch dafür bezahlen«, sagte er, »wenn Sie vielleicht eine Ausnahme machen könnten.« Seine Hand mit dem Schrumpfpulver verkrampfte sich, und er spürte, wie sein Herz aufgeregt klopfte. »Jetzt nur nicht nervös werden«, dachte er, »gleich, wenn sie mir das Scheuerpulver gegeben hat, werde ich sie schrumpfen.« »Ich verstehe«, sagte Yvonne, »es ist schrecklich, wenn man sauber machen will und kein passendes Putzmittel zur Hand hat. Aber kommen Sie doch rein. Sie werden ja ganz nass da draußen.« Willi lächelte immer noch. »Ja, das Wetter ist mal wieder nicht so toll heute.« »Ziehen Sie Ihre Schuhe aus«, befahl ihm Yvonne. »Wir haben frisch gewischt.« Willi streifte folgsam seine Schuhe ab. Peinlicherweise hatte seine linke Socke an der großen Zehe ein Loch. Er folgte Yvonne ins Wohnzimmer. »Lydia«, rief Yvonne, »wir haben Herrenbesuch.« Willi bemerkte, wie sauber es in der Wohnung roch. Zitrusduft lag in der Luft. Sicher benutzten sie Raumspray oder eine Duftkerze. »Euch wird das Duften schon vergehen«, dachte er und öffnete heimlich den Deckel seiner Schrumpfpulverdose. Er durfte nicht zögern. Mit kräftigem Schwung wollte er das Pulver über die beiden schütten. Lydia stand mit dem Rücken zu ihm am Fenster. Sie hantierte gerade mit einem Ventilator herum. Anscheinend war er neu, denn eine Schachtel und Verpackungsmaterial lag neben ihr auf dem Boden. Ein kräftiger, kühler Wind strömte Willi entgegen und er erschrak. Mit einem Ventilator hatte er nicht gerechnet. Dieses Ding würde das Schrumpfpulver überall herumwirbeln. Und am Ende würde er dann noch selber kleingeschrumpft. Fieberhaft überlegte er, was jetzt zu tun war. Vielleicht konnte er die beiden aus dem Zimmer locken oder den Ventilator einfach ausschalten. Doch dann passierte noch etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Es war der Moment, als sich Lydia zu ihm umdrehte. Sie strahlte ihn glücklich an und sagte, Diesen fantastischen Ventilator haben wir gerade bei einem Preisausschreiben gewonnen. Willi saß Lydia an. Noch nie hatte er so schöne, hellblaue Augen gesehen. Und nicht nur ihre Augen gefielen ihm, auch die gut frisierten Haare, die schneeweiße Bluse mit den Spitzen an den Kragen, am Kragen und überhaupt die ganze Lydia. Ein paar unendlich lange Augenblicke stand Willi nur so da und wusste nicht recht, was er sagen sollte. Mein Name ist Willi Scheuerpulver, sagte er endlich ein wenig verwirrt. Ich meine natürlich Barolo, Willi Barolo. Und ich bräuchte ein bisschen Scheuerpulver. Wenn Sie mir vielleicht etwas leihen könnten. Natürlich haben wir sowas, sagte Lydia und betrachtete Willi aufmerksam von oben bis unten. Was sie sah, gefiel ihr ebenfalls. Willis weiche, warme Stimme und das interessante, glatt rasierte Gesicht mit dem kräftigen Kinn. Auch seine stattliche Figur mit dem gemütlichen Bäuchlein war ganz nach ihrem Geschmack. Und dass er so verlegen wirkte. Nur das Loch in seiner Hose irritierte sie und sie überlegte, ob man es noch stopfen konnte oder ob man die Socken besser in den Müll werfen sollte. »Momentchen«, sagte sie, »ich seh mal nach.« Sie lief nach nebenan und kam mit einer Schachtel zurück. Willi nahm sie und las die Inhaltsstoffe. Da stand »Poliermittel für Oberflächen, Bims, Kalk, Kreide, Quarz, Talkum.« »Wunderbar«, rief er, »dürfte ich mir das ausleihen?« »Gern«, sagte Lydia und lächelte so bezaubernd, dass Willi richtig weiche Knie bekam. Yvonne räusperte sich und rief, »Und wann bringen Sie es wieder zurück? Wir sind hier nämlich kein Leihhaus.« »Lass doch, Yvonne«, sagte Lydia schnell, »wir haben doch jede Menge von dem Zeug.« Und zu Willi gewandt, sagte sie, »möchten Sie vielleicht einen Eierlikör trinken?« »Danke, wirklich nett von Ihnen«, sagte Willi. Doch plötzlich fiel ihm wieder ein, was er eigentlich vorhatte. Die Finger krampften sich wieder um das Pulver in seiner Hand. Aber diese wunderbare Lydia, klein zu schrumpfen, war für ihn auf einmal völlig unmöglich geworden. Das 22. Olchi-Kapitel. Eine gute Entscheidung. Mit einer schnellen Handbewegung schraubte Willi den Deckel der Dose wieder zu und sagte, »Ich möchte Ihnen gern 2 Freikarten schenken. Wissen Sie, ich besitze nämlich einen kleinen Zirkus drüben auf dem Jahrmarkt.« »Sie besitzen einen Zirkus?« fragte Yvonne beeindruckt. »Wie schön«, rief Lydia. »Ja, ich bin der Direktor«, erklärte Willi. Er nahm 2 Karten aus seiner Brieftasche und reichte sie ihnen feierlich. Die beiden warfen einen Blick darauf und Yvonne schüttelte den Kopf. »Ach, ein Flohzirkus«, sagte sie enttäuscht. »Ich glaube, für sowas haben wir keine Zeit.« Aber Lydia war begeistert. »Ein Flohzirkus, wie niedlich! Da komme ich gern. So etwas habe ich seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Sie würden mir eine Freude machen«, murmelte Willi und verbeugte sich. Und als ihn Lydia noch einmal fragte, »Möchten Sie also vielleicht ein Gläschen Eierlikör mit uns trinken, Direktor?« Da überlegte er nicht lange. »Sagen Sie ruhig Willi zu mir«, sagte er, »ich bleibe gern noch, aber ich muss kurz zu meinem Drachen, ich meine zu meinem Fahrzeug. Ich muss meinen Mitarbeitern Bescheid sagen, die da draußen auf mich warten.« »Kein Problem«, sagte Lydia und begleitete Willi in den Flur. »Aber nehmen Sie doch einen Schirm mit.« Sie zog einen roten Damenschirm aus dem Schirmständer und gab ihn Willi. Und dabei lächelte sie wieder so reizend, dass er kaum einen Blick von ihr wenden konnte. Willi schlüpfte schnell in seine Schuhe. Im Hinausgehen hörte er, wie Yvonne Lydia zuzischte. »Muss das jetzt unbedingt sein, Lydia?« Als Willi durch den Vorgarten ging, blickte er sich noch einmal um. Dann öffnete er die Dose und schüttete das ganze Schrumpfpulver kurz entschlossen über den Buchsbaum, der neben der Gartentür stand. Das Pulver wirkte sofort. Willi hörte ein leises Knistern wie bei einer Wunderkerze und sah erstaunt, wie der Buchsbaum zitterte, als hätte jemand an ihm gerüttelt. Und dann begann er auch schon zu schrumpfen. Kleiner und immer kleiner wurde er, bis er am Ende nur noch so groß war wie ein Gänseblümchen. »Da hol mich doch der Kuckuck«, meinte Willi. »Was für ein Teufelszeug!« Er schleuderte die leere Dose schwungvoll in die Mülltonne und ging hinüber zu den Olchikindern. Die saßen immer noch auf ihrem Drachen. Dass es inzwischen stärker regnete, war für sie nicht weiter schlimm, denn sie mochten Regenwetter. Da gab es immer so herrliche Matschpfützen, und was könnte schöner sein? »Ich hab's«, rief ihnen Willi zu und winkte mit der Schachtel Scheuerpulver. »Schleimig Schlamm und Kröterich«, freuten sich die Olchikinder. »Und? Hast du sie auch klein geschrumpft?« Willi schüttelte den Kopf. »Nein, hab ich nicht.« »Ranzige Müffelwanze, aber warum denn nicht?« Willi zuckte mit den Achseln. »Es ging nicht. Da war ein Ventilator und der hätte mir das ganze Zeug ins Gesicht geblasen.« »Na und? Konntest du das Ding nicht einfach ausmachen?« »Es ging einfach nicht«, wiederholte Willi. »Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Wisst ihr, es ist gar nicht so leicht, jemanden klein zu schrumpfen. Es ist eigentlich ziemlich fies.« Dass es ihm dabei hauptsächlich um Lydia gegangen war, sagte er ihnen nicht. Die Olchekinder sahen enttäuscht aus. »Jetzt guck mich nicht so an«, sagte Willi. »Ich hab's mir eben anders überlegt, okay?« Er reichte ihnen die Schachtel mit dem Scheuerpulver. »Und jetzt fliegt los und bringt das Zeug zu Brausewein.« »Und du?«, fragten die Olchekinder, »kommst du nicht mit?« »Ich geh noch mal rein«, sagte Willi und drehte sich um. »Muss noch einen Eierlikör trinken.« Er winkte kurz mit seinem roten Schirm und ging zurück zum Haus. Das 23. Olchi-Kapitel heißt das Wachstumspulver. Als die Olchekinder wieder vor Brauseweins Labor gelandet waren, erschraken sie. Schon von draußen hörte man einen tierischen Lärm. Vögel zwitscherten, Wölfe heulten, Löwen brüllten und Wellen rauschten so laut, dass einem Angst und Bange werden konnte. Als sie die Türe öffneten, schlug ihnen der Geruch nach verbranntem Gummi entgegen. Dichter Qualm lag in der Luft und der ganze Raum war angefüllt mit kleinen bunten Regenbogen. Auf dem Labortisch stand ein verzweifelter Brausewein, der nach Luft schnappte und irgendetwas piepste, was sie bei dem Lärm nicht verstanden. Er ruderte mit seinen Armen und zeigte auf einen Kasten, aus dem diese wilden Geräusche anscheinend kamen. Das eine Olchekind hatte verstanden, lief zu dem Kasten hin und zog einfach den Stecker raus. Im Nu war es mucksmäulchenstill. Nur Brauseweins Schwebschuh gab noch ein leises Zischen von sich. »Danke«, piepste Brausewein und hustete. »Lasst die Türen offen und macht die Lüftung an.« Er zeigte auf einen Schalter an der Wand, und als das andere Olchekind den Schalter drückte, begann die Lüftung zu surren. Nach und nach verschwanden nun auch die bunten Regenbogen. Nur der Schwebschuckel qualmte immer noch. Raus aus dem Schuh, befahl Brausewein, und Olchi Oma kletterte grummelnd hinunter auf den Fußboden. Da hörte es auch zu zischen und zu qualmen auf, und endlich war der Spuk vorbei. Die Olchekinder zeigten dem Professor die Schachtel mit dem Scheuerpulver. Wunderbar, piepste Brausewein erleichtert. Damit müsste es funktionieren. Na, dann helft mir mal, Kinder. Die Olchekinder mussten 7 Esslöffel Scheuerpulver in das halbfertige Wachstumsmittel schütten und kräftig verrühren. Dann kam alles in den Trockner und nach ein paar Minuten waren sie auch schon fertig. Versuch es als erstes bei mir, piepste der Professor. Streut es auf meinen Kopf. Er kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich. Alle Olchis waren zu ihm auf den Tisch geklettert und warteten gespannt darauf, was gleich passieren würde. Doch als die Olchekinder das Pulver auf Brausewein gestreut hatten, passierte erstmal gar nichts. Muffelfurz Teufel, es klappt nicht, sagte Olchi Papa enttäuscht. Vielleicht muss es ein bisschen einwirken, überlegte Olchi Mama. Ein paar endlose lange Sekunden stand der kleine Professor so da und konzentrierte sich. Endlich lief ein Zittern durch seinen Körper. Aua, aua, piepste er, denn es zwickte und zwackte, als seine Glieder wieder länger wurden. Die Olchis konnten dabei zusehen, wie Brausewein sich dehnte und streckte, wie er mehr und mehr wuchs und lautlos und schnell wie eine Pflanze im Zeitraffer. »Autsch«, rief er noch ein letztes Mal, als sein Kopf oben an die Decke stieß. Dann hatte er wieder seine ursprüngliche Größe erreicht und das Wachstum hörte auf. Erleichtert sprang er vom Tisch und alle Olchis klatschten in die Hände. »Jetzt seid ihr dran«, rief Brausewein. Auch seine Stimme war wieder normal tief. Man sah ihm an, wie erleichtert er war. Mit einem Lächeln bestäubte er erst die Olchi-Mama und das Olchi-Baby, dann den Olchi-Opa und die Olchi-Oma. Und am Ende war auch Olchi-Papa dran. Auch die Olchis wuchsen schnell und lautlos. Aber im Gegensatz zu Brausewein verspürten sie dabei nur ein leichtes Kribbeln. Am Ende standen da wieder 7 ganz normale Olchis im Brauseweins Labor. Wurde auch höchste Zeit beim Hühnerich, meinte die Olchi-Oma und pupste so laut, dass Felix erstaunt die Ohren hob. Das 24. Olchi-Kapitel, das heißt, Brausewein hat eine Idee. Dann erzählten die Olchi-Kinder, was sie inzwischen erlebt hatten. Dass Willi die Putzhexen leider doch nicht geschrumpft hatte. Dass er immer noch bei ihnen war und sogar Eierlikör mit ihnen trank. Sehr schade, brummte Olchi-Papa. Sie hätten es verdient gehabt. Aber so müssen wir wenigstens nicht in seinem Zirkus auftreten. Ich fand Opas Idee sowieso nicht so krütig. Willi sagt, dass er das Schrumpfen nicht übers Herz gebracht hat, erklärt das eine Olchekind. Brausewein lachte. Ja, er hat eben ein gutes Herz. Das sieht man schon daran, dass er uns geholfen hat. Sein Gesicht wurde wieder ernst, als er hinzufügte. Aber ganz ungeschoren sollten uns die Putzhexen doch nicht davonkommen. Was meint ihr? Beim Kröterich, was schlägst du vor? Fragte Olchi Papa. Lasst euch überraschen, sagte Brausewein verschmitzt. Schlage vor, wir gehen gleich zu ihnen. Ihr kommt doch alle mit. Selbstverständlich, rief Olchi, Mama. Wir wollen doch wissen, was du dir ausgedacht hast. Auch die Olchi-Kinder hatten jetzt nichts dagegen. Wenn alle Olchis mitkommen, dann trauten sie sich auch. Wir werden sie zur Rede stellen, erklärte der Professor. Und sie sollen sehen, dass wir wieder unsere normale Größe zurückhaben. Muffelwind und Hühnerbein, stinken wir sie kräftig ein, rief Olchi Opa und rieb sich tatendurstig die Hände. Feuerstuhls Augen blitzten müde, als Brausewein und die Olchis vor dem Waggon auftauchten. Er konnte kaum glauben, dass er schon wieder losfliegen musste. Was war das nur für ein Hin und Her heute? Noch ein letztes Mal, Feuerstühlchen, versprachen ihm die Olchi-Kinder und tätschelten seine heiße Nase. Danach darfst du dich ganz lange ausruhen. Noch einmal parkten sie den Drachen am Straßenrand. Aber diesmal dachte keiner daran, etwas in die Parkuhr zu werfen. Am Haus der Putzhexen schauten die Olchis erstmal neugierig durchs Fenster. Sie sahen Willi, Lydia und Yvonne im Wohnzimmer sitzen und Eierlikör trinken. »Na, dann wollen wir mal«, brummte Brausewein und drückte entschlossen auf die Klinge. Wieder öffnete Yvonne. Als sie Professor Brausewein und die 7 müffelnden Olchis dastehen sah, erschrak sie fürchterlich. Ohne ein Wort versuchte sie, die Tür wieder zuzuknallen. Doch da stand Olchi Opa schon auf der Schwelle. »Wollen Sie uns nicht hereinbitten?«, fragte Brausewein. Und noch ehe jemand Muffelwind sagen konnte, waren sie auch schon alle im Haus. »Zieht wenigstens die Schuhe aus«, kreischte Yvonne. Als Lydia die Olchis ins Wohnzimmer stürmen sah, verschüttete sie ihren Likör. Erschrocken stieß sie aus. »Was soll denn das? Was wollt ihr hier?« Hilfesuchend schaute sie sich nach ihrer Schwester um. Doch Yvonne stand wie gelähmt in der Tür und starrte auf den Teppich, auf dem die Schuhe der Olchis dunkle Flecken hinterlassen hatte. Sie hielt sich ein Taschentuch vor die Nase, denn diese Grünlinge müffelten ganz entsetzlich. »Musstet ihr so hereinstürmen?«, rief Willi. »Ihr habt Lydia zu Tode erschreckt.« Lydia warf ihm einen dankbaren Blick zu. »Seht euch nur den Teppich an«, hörte man Yvonne jammern. »So, meine Damen«, sagte Brausewein und räusperte sich, »ich denke, Sie haben uns eine Menge zu erklären.« »Ranziger Mistwanzerich«, knurrte Olchi Papa. »Warum habt ihr uns geschrumpft?« Für einen Moment wurde es still im Zimmer. Yvonne tat unschuldig. »Wir? Wir haben überhaupt nichts getan.« Lydia schaute beschämt zu Boden und sagte dann zu Brausewein. »Ich wollte das nicht. Das war nur ein Versehen. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich niesen musste.« »Und Sie haben das Pulver schließlich selbst hergestellt, Professor«, rief Yvonne. »Daran sind wir total unschuldig.« »Sehr witzig«, sagte Brausewein. »Sie haben mich geschrumpft und dann einfach im Stich gelassen. Und dann sind Sie auch noch zur Müllkippe gefahren und haben diese armen, unschuldige Olchi-Familie geschrumpft.« »Muffelfurz Teufel, das war wirklich nicht nett von euch«, rief Olchi Mama und pupste so laut, dass Lydia zusammenzuckte. »Yvonne hat das getan«, rief Lydia und zeigte mit dem Finger auf ihre Schwester. »Sie hat euch geschrumpft, nicht ich.« »Aber du warst doch auch dabei«, schrie Yvonne, die vor Aufregung knallrote Backen bekommen hatte.
Du hast den Müll geschrumpft.
Und wenn? Rief Lydia. Müllschrumpfen ist doch nicht so schlimm.
Müllschrumpfen ist nicht schlimm? Schrie Olchi Oma dazwischen.
Muffelfurz Teufel, ich hör wohl nicht recht.
Alle redeten und riefen jetzt gleichzeitig. Es war ein einziges Durcheinander.
Brausewein riss der Geduldsfaden.
Ruhe, rief er. So geht das nicht. So kommen wir nicht weiter.
Jetzt waren alle still. Brausewein sah Yvonne und Lydia durchdringend an.
Wir alle wissen, was sie getan haben. Ich denke, sie sind uns etwas schuldig.
Was wollt ihr denn von uns? Fragte Yvonne ängstlich.
Was sollen wir denn tun?
Fragte Lydia und knabberte nervös an ihren Fingernägeln.
Brausewein räusperte sich.
Zur Strafe werdet ihr bei mir sauber machen, sagte er. In Zukunft werdet ihr jede Woche mein Labor putzen. Und zwar blitzsauber und ordentlich. Habt ihr verstanden?
Die Putzhexen atmeten auf.
Das war keine wirklich schlimme Strafe. Sowas taten sie sogar gern. Denn das Putzen war schließlich ihre Leidenschaft.
Doch Brausewein war noch nicht fertig.
Und anschließend werdet ihr zur Müllkippe fahren und dort die Olchi-Höhle verschmutzen.
Wie bitte? Rief Lydia.
Ihr habt schon richtig gehört, sagte der Professor. Ihr werdet die Olchi-Höhle verschmutzen. Und zwar äußerst sorgfältig und genauso, wie es sich die Olchi wünschen.
Und jede Woche muss nachgeschmutzt werden. Die Höhle muss immer schön staubig und vergammelt sein. Habe ich recht?
Alle Olchis grinsten übers ganze Gesicht und nickten so kräftig, dass ihre Drahthaare klapperten.
Was für eine krüttige Idee!
Professor Brausewein war doch ein Genie.
Muffelfurz Teufel, rief Olchi Papa.
Sie sollen Staub und leere Dosen in die Höhle werfen.
Beim Käsefuß, sagte Olchi Oma.
Sie können Kerzen unter die faulen Eier halten. Das duftet immer so gut.
Sie sollen alte Fischgräten sammeln, riefen die Olchi Kinder. Die essen wir so gern.
Und nach Fahrradöl suchen, sagte Olchi Opa.
Da muss man immer den ganzen Müllberg absuchen, bis man mal ein kleines Fläschchen findet.
Sie können mir die Schuhsohlen kleinschneiden und rostige Nägel sammeln, meint die Olchi Mama. Die brauchen wir nämlich immer für die Suppe.
Das waren viele schöne Ideen. Und man konnte dabei zusehen, wie Yvonne und Lydia immer blasser wurden.
Aber das können wir nicht, riefen sie gleichzeitig.
Der Professor lächelte. Natürlich könnt ihr das. Strengt euch ein bisschen an und macht es mit Liebe.
Alles, was man tut, soll man mit Liebe machen, auch das Verschmutzen. Hab ich recht?
Aber ist das nicht ein bisschen zu streng? Fragte Willi,
der seine Lydia in Schutz nehmen wollte.
Und wenn wir das nicht tun?
Fragte Yvonne und verschränkte ihre Arme trotzig vor der Brust.
Wir sind doch nicht verrückt.
Olchi Opa rief, schimmeliger Wanzenbauch, dann schrumpfen wir euch beide auch.
Und Olchi Oma sagte, Brausewein kann nämlich noch viel mehr Schrumpfpulver herstellen.
Stimmt's?
Tja, das wäre kein Problem, bestätigte Brausewein. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein, oder?
Die beiden Putzhexen standen da wie zwei begossene Pudel.
Sie hatten keine andere Wahl und mussten wohl oder übel tun, was man von ihnen verlangte.
Das wär's dann wohl, sagte Brausewein und verabschiedete sich.
Ich schlage vor, ihr kommt immer am Mittwoch. Da passt es mir am besten.
Mittwoch ist mein Putztag.
Uns passt das auch, sagte Olchi Oma.
obwohl sie gar nicht wusste, was ein Mittwoch war, denn Wochentage interessierten die Olchis nicht die Bohne. Das 25. Kapitel. Willi fasst sich ein Herz. In der nächsten Nacht schliefen Lydia und Yvonne sehr schlecht. Sie waren von Albträumen geplagt und mussten die ganze Zeit an die olchige Müllkippe denken. Was dort auf sie wartete, war ihnen schrecklich unangenehm. Gegen Morgen war Yvonne nochmal eingenickt. Und erst am späten Vormittag wachte sie auf. Sie schlüpfte in ihren Bademantel, putzte sich im Bad zweimal hintereinander die Zähne und ging in die Küche. Lydia hatte längst Kaffee gemacht. Sie saß am Frühstückstisch und blätterte in einer Zeitung. »Wollen wir heute zum Jahrmarkt?«, fragte sie ihre Schwester. »Das Wetter ist wieder schön und ich wollte mir so gern Willis Flohzirkus ansehen.« Doch Yvonne hatte dazu keine Lust. Sie wollte lieber den verschmutzten Teppich putzen und anschließend ein Kreuzworträtsel lösen, bei dem man einen automatischen Fensterwischer gewinnen konnte. »Geh nur, wenn du unbedingt willst und dir den Zustand unserer Wohnung egal ist«, brummt sie. »Ich habe aber wirklich Wichtigeres zu tun.« Und so machte sich Lydia wenig später allein auf den Weg, setzte sich ins Auto und fuhr hinüber nach Gammelsberg. Ihr Herz klopfte ein bisschen, als sie in Willi Barolos Zirkuswagen trat. Natürlich freute sie sich auf Willi, aber der Gedanke an lebende Flöhe erschreckte sie. Für einen kurzen Moment bereute sie sogar, dass sie gekommen war. Doch dann wurde alles nicht halb so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Willis lustige Vorstellung gefiel ihr sogar sehr gut. Und noch mehr gefiel ihr, dass sich Willi so über ihr Kommen freute. Am Ende ließ sie sich von ihm sogar den Floh Florian auf die Hand sitzen, obwohl das schon sehr gruselig war und es sie große Überwindung kostete. Aber wenn man verliebt ist, dann macht man eben die verrücktesten Sachen. »Bleib doch noch ein bisschen«, sagte Willi. »Ich habe noch Zeit bis zur nächsten Vorstellung.« Und Lydia hatte nichts dagegen. Allerdings konnte sie es sich nicht verkneifen, vorzuschlagen, den Zirkuswagen ein bisschen sauber zu machen, denn der hatte es dringend nötig. Aber Willi lachte nur und sagte: »Du denkst auch immer nur an das eine.« Nein, jetzt hatte er wirklich andere Pläne. Zusammen bummelten sie über den Jahrmarkt, kauften sich gebrannte Mandeln und Lydia bekam ein großes Lebkuchenherz. »Mein Schatzi«, stand darauf, mit Zuckerguss geschrieben. Und Lydia fand das total süß von Willi. Als sie dann im Riesenrad saßen und über die Stadt blickten, sagte sie: »Es ist schön, mit dir über der Stadt zu schweben. Irgendwo ganz da hinten muss mein Haus sein.« »Und die olchige Müllkippe«, meinte Willi. Lydia verzog das Gesicht. »Musst du jetzt unbedingt diese Olchis erwähnen?« »Wieso nicht?« Willi legte ihr den Arm um die Schultern. »Ich weiß, dass du sie nicht magst, aber im Grunde haben wir ihnen doch viel zu verdanken. Ohne die Olchis hätten wir uns nie kennengelernt.« »Auch wieder wahr«, murmelte Lydia und seufzte und sagte eine Weile nichts mehr. Willi ahnte, dass sie jetzt wieder an kommenden Mittwoch dachte. Heute war Montag und übermorgen sollte sie zum ersten Mal diese fürchterliche Olchi-Höhle verschmutzen. »Ich hätte da so eine Idee«, sagte er vorsichtig. »Möchtest du nicht bei mir einziehen? Mein Wohnwagen ist ziemlich gemütlich und darin ist locker Platz für zwei.« »Meinst du das im Ernst?«, fragte Lydia. »Aber klar doch«, rief Willi, »komm doch einfach mit mir. Du würdest viel von der Welt sehen, und ich bin sicher, es würde dir gefallen. Hast du mir gestern nicht erzählt, du würdest so gern einmal nach Hamburg?« Lydia sah, dass er es ernst meinte. »Das kommt ein bisschen plötzlich«, sagte sie verlegen. »Ich muss erst mal darüber nachdenken.« »Ich würde mich wirklich sehr freuen«, sagte Willi. »Wir hätten ganz bestimmt viel Spaß.« Lydia überlegte, wann sie das letzte Mal viel Spaß gehabt hatte. Ja, das Putzen hatte sie immer gern gemacht, aber trotzdem. Vielleicht hatte Willi recht. Es musste doch noch was anderes geben, was sie vielleicht noch mehr Spaß machte. »Als hätte er ihre Gedanken gelesen«, sagte Willi. »Es gibt so viele tolle Sachen auf der Welt, Lydia. Und deine Kreuzworträtsel könntest du doch auch bei mir machen.« »Ja, vielleicht«, sagte sie, »aber Yvonne wird mich vermissen.« »Sie kommt doch sicher auch ohne dich zurecht«, meinte Willi, »und du kannst sie ja öfter mal besuchen.« »Ich werde mit ihr reden«, sagte Lydia, und wieder lächelte sie so zauberhaft, dass Willi fast das gute Herz stehen blieb. Das 26. Olchi-Kapitel. Kann das Leben schöner sein? Auf dem Schmuddelfinger Mühlberg ging das olchige Leben schon wieder seinen gewohnten Gang. Die Olchi-Kinder hüpften lustig in den matschigen Pfützen herum und pfefferten sich Schlammknödel an die Knubbelnasen. Neben einer Pfütze lag der Drache Feuerstuhl und schnarchte. Man sah, wie er im Schlaf lächelte. Sowas kam eher selten vor. Olchi Opa saß entspannt auf seinem alten Ofen. »Haben wir es nicht gut?« sagte er. »Stänkerieche, ich fühle mich wieder muffelwohl.« Und wie immer, wenn er sich wohlfühlte, war es Zeit für ein kleines Gedicht. »Es ist schöner zu versumpfen, als so winzig einzuschrumpfen. Jetzt sind wir wieder groß und nicht mehr klein. Kann das Leben schöner sein?« »Schnuddelfinger Käserich, sag mal, Oma, was reimt sich denn auf Käserich?« Er schaute fragend zu Olchi Oma hinüber, doch die interessierte das alles nicht. Sie döste auf einer staubigen Matratze und hörte Musik mit dem alten Grammophon. Neben ihr spielte das Olchi-Baby zufrieden mit ein paar kleinen geschrumpften Müllteilen. So klein wie Spielzeug aus einer Puppenstube waren diese Müllsachen und daher gerade recht als Spielzeug für das Olchi-Baby. Drüben vor der Höhle saß Olchi Mama zwischen ihren rostigen Kochtöpfen. Sie summte zufrieden vor sich hin und schnippelte ein paar Gummisohlen in die Stinkerbrühe. »Ich freue mich schon, wenn die Putzhexen am Mittwoch kommen«, sagte sie zu Olchi Papa. »Unsere Höhle sieht schon wieder viel zu sauber aus. Wann ist denn endlich so ein Mittwoch?« »Keine Ahnung«, meinte Olchi Papa, »lassen wir uns überraschen.« Er drückte mit dem Daumen einen rostigen Nagel in ein Brett. Gerade bastelte er an einem neuen Staubwerfer. Den konnten die Putzhexen dann gleich ausprobieren, wenn sie am Mittwoch kamen. Das 27. Olchi-Kapitel heißt »Die olchige Strafe«. Und dann war der Mittwoch endlich da. Lydia und Yvonne war klar, der Tag würde für sie kein Zuckerschlecken. »Also los, bringen wir es hinter uns«, seufzte Lydia, als sie sich auf den Weg machten. Erstmal mussten sie Brauseweins Labor sauber machen. Das war der erste Teil ihrer Strafe und überhaupt kein Problem. Hier sind wir, rief Yvonne, als sie ihr Putzzeug im Labor abstellten. Und Brausewein sagte, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt, mache ich einen kleinen Hundespaziergang. Lydia und Yvonne wussten, was sie zu tun hatten und legten sofort los. Sie putzten, wischten, scheuerten und schrubbten, dass es eine Freude war. Sogar die Hundedecke von Felix klopften sie sorgfältig aus. Sie putzten die Fenster und wischten die verstaubten Jalousien ab, so dass sie fast wie neu aussahen. In 0,nix brachten sie alles auf Hochglanz. Als Brausewein zurückkam, duftete das ganze Labor nach Veilchen. Gute Arbeit, stellte er zufrieden fest. So sauber war es bei mir noch nie. Da kann man ja heute vom Fußboden essen. Nun übertreiben Sie nicht mal, murmelte Yvonne. Die beiden Damen verabschiedeten sich schnell, packten ihre Sachen wieder ins Auto und fuhren weiter zur Müllkippe nach Schmuddelfing. Dort drohte ihnen der zweite Teil ihrer Strafe. Schweren Herzens mussten sie noch einmal über den müffelnden Müllberg stapfen. Zum Glück hatte Lydia diesmal die richtigen Schuhe an. »Spotzteufel, hier seid ihr ja«, begrüßte sie Olchimama. »Ist denn heute schon Mittwoch?«, fragte Olchi Opa. »Ihr könnt gleich anfangen«, rief Olchi Papa. »Als erstes könnt ihr das Wohnzimmer verdrecken«, und zeigte auf den Staubwerfer, der auf einem Haufen fauliger Fischgräten lag. »Und das Zeug da könnt ihr auch hineinwerfen«, meinte Olchi Oma und zeigte auf einen großen Haufen rostiger Dosen und kaputter Flaschen. »Ach, du heiliger Bimsstein«, sagte Yvonne erschrocken. Auch Lydia war blass geworden. Sie hob zögernd den Staubwerfer auf und hielt ihn mit gespreizten Fingern weit von sich. »Meine Güte, das Ding stinkt nach fauligem Fisch«, sagte sie und ließ ihn angeekelt wieder auf den Boden fallen. »Sowas fassen wir nicht an«, bestätigte Yvonne. Hinter einem Stapel Autoreifen hörte man die Olchi-Kinder kichern. Übermütig pfefferten sie den beiden Verschmutzerinnen zwei fette Matschknödel an den Po. Yvonne kreischte erschrocken auf und Lydia bekam einen knallroten Kopf. »Lasst diese Späße, Stinkerlinge«, rief Olchi Oma den Olchi Kindern zu. »Die beiden sind zum Verschmutzen hier und nicht zu ihrem Vergnügen.« Lydia schaute die Olchis flehend an. »Dürfen wir uns bei euch entschuldigen?«, sagte sie, und ihr Kopf wurde dabei noch ein bisschen röter. »Das alles tut uns schrecklich leid.« »Im Ernst?«, fragte die Olchi Mama. »Ja, wirklich«, sagte Lydia. »Es tut uns sehr leid, dass wir euch geschrumpft haben.« Yvonne sagte nichts dazu, aber sie nickte doch ein paar Mal zustimmend mit dem Kopf. »Das hören wir gern beim Kröterich«, sagte die Olchi Opa. »Aber nun trotzdem an die Arbeit«, rief Papa schnell. »Muffelfurz Teufel, wir wollen doch mal sehen, was ihr könnt.« Alle Olchis schauten die Verschmutzerinnen erwartungsvoll an. Yvonne bückte sich zögernd, nahm mit spitzen Fingern eine rostige Dose vom Haufen und schleuderte sie mit einer ungeschickten Handbewegung in Richtung Höhle. Scheppernd blieb die Dose neben dem Eingang liegen. »So wird das nichts«, brummte Olchi Opa. »Du musst viel näher rangehen.« »Eure Bude stinkt wie eine Kloake«, murmelte Yvonne, hielt sich die Nase zu und dachte gar nicht daran, sich der Höhle zu nähern. Nun nahm auch Lydia vorsichtig eine der Dosen, wischte sie erst mal mit einem alten Lappen ab. »Beim Läusefurz, was tust du denn da?« kreischt die Olchi Oma. Entschuldigung, eine alte Angewohnheit, sagte Lydia und ließ die Dose schnell wieder fallen. Und so ging das eine Weile weiter. Die beiden stellten sich wirklich schrecklich ungeschickt an. Sie verdrehten seufzend die Augen, hielten sich die Nase zu und griffen nur zaghaft nach den Dosen und Flaschen. Sie weigerten es sich auch standhaft, näher an die Höhle ranzugehen und schleuderten alles so tollpatschig in Richtung Eingang, dass die Olchis ihren Augen kaum trauten. Wie konnte man nur so unglaublich schlecht im Verschmutzen sein? Entweder sie tun das nur so oder sie könnten es wirklich nicht besser, brummte die Olche Papa ungehalten. Die miserabelsten Verschmutzer, die ich in meinen 985 Jahren je gesehen habe, meint die Olche Opa. Es ist ein Bild des Jammerns, sagt die Olche Oma und schüttelte missmutig den Kopf. Yvonne und Lydia sahen sehr unglücklich aus. Mit hängenden Schultern standen sie da und es war nur allzu klar, wie sehr ihnen vor ihrer Arbeit graute. »Ich glaube, mir wird gleich schlecht«, murmelte Yvonne und setzte sich auf eine wackelige Holzkiste. »Mir ist schon schlecht«, sagte Lydia. Olche Mama reichte es nun endgültig. »Schluss damit«, rief sie den beiden zu. »Das hat doch keinen Sinn mit euch. Ihr könnt aufhören.« »Wirklich?«, fragte Lydia hoffnungsvoll und über Yvonnes Gesicht huschte ein flüchtiges Lächeln. »Das kann man ja nicht mit ansehen«, sagte die Olche Mama. »Da wird doch der Schuh in der Pfanne verrückt.« So kam es, dass den beiden ihre olchige Verschmutzerstrafe am Ende doch noch erlassen wurde. Erleichtert und so schnell sie konnten, stolperten sie zurück zu ihrem Auto. »Da laufen sie und kommen bestimmt nicht wieder«, sagt die Olche Papa lachend. »Na, sie haben ja sich immerhin entschuldigt«, meint die Olche Oma, »ist doch besser als nichts.« »Lausiger Rattenfurz«, sagt die Olche Opa und warf gekonnt eine Dose in die Höhle. »Das sieht man wieder. Alles muss man selber machen, sonst wird das nichts.« Die Putzhexen saßen wieder in ihrem Auto und gaben richtig Gas. Yvonne war heilfroh, dass sie so glimpflich davongekommen waren. Sie freute sich jetzt auf ihre blitzsaubere Wohnung und die vielen schönen Rätselhefte, die dort auf sie warteten. Und Lydia freute sich auf Willi Barolo. Inzwischen war sie fest entschlossen, mit ihm wegzugehen. Heute Abend wollte sie Yvonne bei einem Gläschen Eierlikör endlich von ihren neuen Plänen erzählen. Den ganzen Tag schon musste sie immer wieder an Willi denken. Sie stellte sich dabei einen strahlenden Sonnenaufgang vor und zwei edle Pferde, die in Richtung Sonne davon galoppierten. Auf dem schwarzen Pferd ritt Willi und auf dem weißen saß sie selber. »Was für ein schönes Bild«, dachte Lydia und lächelte verzückt. Klar hatte Willi keine Pferde, aber sein Flohzirkuswagen war mindestens genauso gut. Und einen Sonnenaufgang hatten sie bestimmt auch, wenn sie nur früh genug losfuhren. Das 28. Olchi-Kapitel. Eine Erfindung für Felix. Auch Brausewein war sehr erleichtert, dass die ganze Sache gut ausgegangen war und hatte sich gleich wieder mit frischem Schwung an die Arbeit gemacht. Heute war es ihm endlich gelungen, das Problem mit den Schwebstuhlen zu lösen. Jetzt qualmten sie nicht mehr und funktionierten ausgezeichnet. Kichernd schwebte er draußen vor der Tür ein bisschen auf und ab, vorwärts und rückwärts, auf einem Bein und mit ausgestreckten Armen. Und am Ende drehte er noch eine elegante Pirouette. Felix legte den Kopf schief und schaute ihm verwundert dabei zu. »Das würde dir auch gefallen, stimmt's?« sagte Brausewein lachend. »Vielleicht können wir irgendwann schwebende Fußballschuhe herstellen lassen.« »Was meinst du? Die würden sich sicher gut verkaufen.« »Doch das musste noch warten.« »Jetzt wollen wir uns endlich mal um dich kümmern, Felix«, sagte Brausewein. Er ging zurück ins Labor, nahm einen Zettel aus der Schublade und rückte seine Brille zurecht. Auf dem Zettel war zu lesen: Erfindungen für Felix. Erstens einen entsprechenden Hundenapf, der sich selbst nachfüllt. Zweitens vollautomatischer Hunderückenkrauler. Drittens Spray, das die lästigen Hundehaufen rückstandslos vernichtet. Viertens Roboter zum Gassi gehen. »Was wär dir denn am liebsten?«, fragte er. »Womit wollen wir anfangen?« Felix lief wedelnd zur Tür. Das hieß Gassi gehen. »Na gut«, seufzte Brausewein und nahm die Leine vom Haken. »Hätte ich mir denken können, dass so ein kleiner Spaziergang würde sich nicht schaden.« Dabei kamen ihm immer die besten Ideen. Das 29. und letzte Kapitel der Olchis. Wieder fleißig. Als der Bürgermeister am nächsten Tag, wie jeden Morgen, hinüber zum Rathaus ging, traf er Yvonne, die gerade den Weg vor ihrem Haus fegte. »Na, wieder mal fleißig«, rief er ihr zu. »Ja, sicher«, murmelte Yvonne, »irgendeiner muss ja schließlich sauber machen.« »Und so ganz alleine heute?« Dass Lydia nicht dabei war, war ihm gleich aufgefallen. »Meine Schwester wohnt nicht mehr hier«, sagte Yvonne trocken. »Ach was«, der Bürgermeister war erstaunt stehen geblieben. »Wo ist sie denn?« »Im Flohzirkus«, brummte Yvonne. Der Bürgermeister traute seinen Ohren nicht. Hatte er richtig gehört? »Wieso Flohzirkus?«, fragte er verwundert. »Sie kann doch machen, was sie will, oder?«, brummte Yvonne trotzig, drehte sich um und warf die Haustüre zu. »Flohzirkus?«, murmelte der Bürgermeister. »Na ja, warum auch nicht, wenn sie damit glücklich ist?« Manchmal passieren eben die merkwürdigsten Dinge. Kopfschüttelnd lief er hinüber zum Rathaus, wo wie immer eine Menge Arbeit auf ihn wartete.